Hallo Markus, hallo Tobi, hier ist euer Introsprecher. Ja, genau der. In einer weit, weit entfernten Galaxis erzählt man sich, dass ihr mit eurem Podcast Ewig Gestern heute die 100. Folge präsentiert. Chapeau! Da dachte ich mir, ich verbinde mal meinen herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg mit einem kleinen Intro zum Intro. Hören Sie auf diesem Kanal heute die 100. Sendung von Ewig Gestern. Es begleiten Sie durch die Sendung Markus, Tobias, Philippe und Sebo. Viel Spaß beim großen Jubiläumsquiz.
Und herzlich willkommen. 2 Wochen sind vorbei und das heißt, es ist wieder Zeit für die Retro Boys. Und wir habt natürlich alle mitgezählt, wir feiern heute ein ganz besonderes Ereignis. Es ist unsere 100. Folge. Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Hier ist ein 100. In Computersprache heißt das, glaube ich, ja, nein, nein oder so. Auf jeden Fall feiern wir natürlich mit euch und wie immer bei jedem Jubiläum haben wir ein großartiges, fantastisches, besonders gutes Quiz am Start für euch. Heute mit einigen Besonderheiten, denn 100. Folge und so, ihr wisst ja. Heute läuft es nämlich so ab, dass jeder der Boys eine der Runden moderiert, also ich fange natürlich an als geübter Quizmaster und dann kann ich mich mal zurücklehnen und die anderen in ihre Schranken verweisen mit meinem extrem guten Spezialwissen. Und ganz am Ende haben wir eine besondere Überraschung für euch. Wir haben nämlich ein paar Gaststars eingeladen und werden dann zusammen versuchen, deren Fragen zu beantworten. Es wird also heute was ganz Besonderes. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen. Ich bitte herein in meine Spielhalle, in meine Showhalle, meine Gäste. Auf meiner linken Seite habe ich heute den fantastischen, großartigen, weisen...
Hoffentlich Markus, hallo!
Hallo Markus, herzlich willkommen. Und in der Mitte kommt auf mich zugreifend mit einem Gewinnerlächeln im Gesicht unser...
Ich bin's, Tobi, auch dabei, hallo.
Und rechts wie eine Dampfwalze des Wissens kommt er hereingerollt. Auf der rechten Seite begrüße ich heute...
Dampfwalzen klingen anders. Hallo, ich bin Philippe.
Hallo Philippe. Schön, dass ihr euch alle versammelt habt für unser Quiz. Wie immer erkläre ich ganz am Anfang nochmal kurz die Regeln des Spiels, damit ihr uns auch folgen könnt. Es läuft nämlich folgendermaßen ab. Jede unserer Runden hat 8 Fragen und 2 Musikfragen. Und die Fragen teilen sich in 1, 2, 3 oder 4 Fragen mit 4 verschiedenen Antworten, in Wissensfragen, da müssen die Jungs einfach die Antwort wissen, und in Schätzfragen, dort muss eine Anzahl geraten werden. Und wer am nächsten dran liegt, bekommt den Punkt. Es gibt immer nur einen Punkt für eine richtige Antwort, es werden keine Punkte abgezogen und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Einige der Fragen hier drüben haben einen Buzzer, das sind die Musikfragen und die Wissensfragen. Wenn es zu diesem Fall kommt, hat jeder der Boys sein eigenes fantastisches und hocherotisches Buzzergeräusch. Markus, wie klingst du denn, wenn du auf den Buzzer haust?
Ich bin ja nicht ganz so ewig gestern wie Tobi, aber hier bin ich sehr konservativ. Ich bleibe natürlich bei Bing.
Bei Bing, wie dieses Pornospiel, richtig?
Ich habe das nie gespielt. Ich weiß nicht, ob es Porno war. Ich kam mir eher so vor, als wenn es auch im öffentlichen Verkauf war. Also ja, weiß ich nicht.
War auf jeden Fall erotisch angehaucht.
Das ja.
Und Tobias, wie nehmen dich denn die Zuschauer wahr?
Na, wir bleiben so ein bisschen im Genre. Und in Anlehnung und als Hommage an eine große deutsche Erotikshow antworte ich mit dem Geräusch Piep.
Ah, ich hätte jetzt gesagt, du rufst Tutti Frutti.
Ich hätte gedacht, er sagt Lula. Oder Wet.
Okay, Philippe. Und unsere Zuhörer, wie erkennen die dich denn?
Am Dampfwalzen gerollt. Nein, das war... Zirp.
Sorry für die Dampfwalze des Wissens. Okay, du zirpst. Und falls ich tatsächlich mal eine der Antworten wissen sollte und nicht gerade die Fragen anmoderiere, werde ich mit einem kraftvollen Shazoom reinhauen. Ein Family Guy Witz. Okay, also wie sieht's aus? Sind alle meine Kandidaten bereit für die erste Runde des großen Jubiläumsquizzes?
Das ist das große Jubiläumsquiz. 100 Folgen. Na klar bin ich bereit. 100 Folgen.
Markus ist extrem bereit.
Auf jeden Fall. 100 Fragen, 100 Punkte, 100 Folgen, wie auch immer. Ich bin dabei. Ich bin sehr bereit.
Fantastisch.
Ich bin exakt sagt so unvorbereitet wie immer. Also ja.
Das klingt großartig. Dann fange ich an. Ich habe die ganz leichten Kuschel- und Wohlfühlfragen an den Anfang gestellt. Hier muss keine Angst haben. Es sollte einem nicht allzu schwer fallen. Und wer möchte, kann auch mitraten. Hm. Also, die erste Frage. Wie heißen die berühmten Tetris-Steine? Sind das Antwort 1 Tetraeder? Antwort 2 Tetrominos? Antwort 3 Triglyceride? Oder Antwort 4 ein Tetraodon?
Nochmal im Schnelldurchlauf bitte.
Ja, bitte. Das ist Antwort 1 Tetraeder. Antwort 2 Tetrominos. Antwort 3 Triglyceride. Und Antwort 4 Tetraodon. So, haben alle ihre Antworten gelockt?
Ja.
Mhm. Dann schauen wir mal, wer das hier erraten hat. Markus, fangen wir doch bei dir an. Was hast du denn für richtig erachtet?
Ich finde den Ede super, darum habe ich Tetraede genommen. Also das Antwort A oder Antwort 1.
Eins, Tetraeder. Alles klar, sehr gut. Und Tobi, bist du auch ein Fan von Tetraedern?
Auch ich bin großer Fan von Tetraedern und nehme auch Antwort Nummer 1.
Ja, Tetraeder sind ja auch irgendwie sexy. Und Philippe, bist du auch so ein Tetraeder-Boy?
Ich mag Tetraeder und sauge auch gern an denen, wenn die von Sunkist sind. Ansonsten bin ich Fan von Antwortmöglichkeit 2.
Antwort 2. Und damit hat Philippe den ersten Punkt geholt. Natürlich sind es die Tetrominos. Tetraeder sind auch eine Form. Triglyceride habe ich zu viel im Blut. Das ist ein bestimmtes Fett. Und ein Tetraodon ist tatsächlich ein Kugelfisch, der nur einen lustigen Namen hat.
Ich meinte
hat.
Auch 2 eigentlich.
Natürlich meintest du auch 2. Man kann sich ja mal vertun.
Okay. Markus, wir müssen
aufpassen. Ja, das war die erste Frage. Ganz easy. Ganz
um mich in Sicherheit zu siegeln.
Wiegen. Ja, genau.
Sicherheit
genau.
Zu wir siegeln dich.
Wir siegeln dich in Sicherheit.
In Sicherheit.
Denn wir lieben Alliteration. Okay, weiter geht es mit der nächsten Frage. Eine Mario-Frage. Na sowas. Und zwar möchte ich von euch jetzt wissen, welchen dieser Fische gibt es in den Super Mario-Spielen und mit ihnen verwandten Spielen nicht? Ist es Antwort 1, der Angler Mangler? Ist es Antwort 2, der Silly Fish? Ist es Antwort 3, Captain Jills? Oder ist es Antwort 4, Smoochie?
Boah, alter Schwede, ey.
Also, ich bin um euer...
Sind das diese Kuschelfragen?
Ja. Also um euer Mario-Fischwissen gespannt. Ich lese nochmal kurz die Antworten vor. Ihr könnt euch noch 1-2 Sekunden Bedenkzeit nehmen. Also Antwort 1, der Angler Mangler. Antwort 2, der Silly Fish. Antwort 3, Captain Jills. Und Antwort 4, Smoochie. Welcher dieser Fische treibt sich nicht in den Gewässern von Super Mario Land rum? Oder Wario Land oder anderen Vertretern des Genres. Okay, beginnen wir mit unserem Fischexperten Tobias. Also, du hast so siegessicher geguckt. Welcher dieser Fische ist denn nicht in den Mario-Spielen zu finden?
Also, Angler Mangler klingt für mich so albern und nach Angler, als dass du dir das selbst ausgedacht haben musst.
Ja.
Und ich sage, die Nummer 1 gibt es nicht.
Okay, kein Angler Mangler.
Kein Angler Mangler.
Das ist ein merkwürdiger Name. Okay, Philippe, was ist denn so, was denkst du, treibt sich da in den Gewässern nicht rum?
Also Kapitän Kiemen ist mir irgendwie zu anatomisch. Ich bin bei 3.
Okay, Captain Jills, es geht gar nicht, sagst du. Und Markus, dein krasses, ach oh Mann, es gibt, wie heißen Fische in Fachsprache? Ich will das die ganze Zeit sagen, fällt mir mal nicht ein.
Was mit Pesky?
Ja, Pesky ist, ja, egal.
Ja, wie auch immer.
Na gut, Markus, okay.
Tuna.
Dein Fischwissen.
Pizzafisch.
Der Pizzafisch. Welche Fische gibt es nicht in den Gewässern der Super Mario Länder?
Ich habe auch diesen Captain genommen. Philippe glänzt mal wieder mit Fachwissen, dass er weiß, dass das Kieme heißt oder Kiemen.
Ja, genau, die Jills sind die Kiemen. Also, zweimal Captain Jills, einmal den Angler Mangler. Ihr habt leider alle Unrecht. Den Smoochie habe ich mir ausgedacht. Die anderen Fische gibt es. Teilweise halt in den Wario-Land-Spielen auch vertreten. Aber es gibt tatsächlich den Angler Mangler, den Sillyfish und auch Captain Jills treibt irgendwo sein Unwesen.
Verdammt.
Okay, also keine Punkte für irgendwen diese Runde. Ist auch irgendwie fair.
Das bleibt spannend.
Ja. Kommen wir zu einer Disney-Frage. Disney. Okay, zu welchem dieser Disney-Charaktere erschien kein Videospiel? Sind es Antwort 1, Chip und Chap, die Rescue Rangers?
Du musst aber auch bitte Chip und Dale sagen.
Ach, scheiße. Ja, na
gut. Oder du sagst Chip und Chap, die Ritter des Rechts.
Aber so habe ich beides irgendwie drin. Auf jeden Fall Antwort 1, Chip und
Chap. Sehr denglisch.
Antwort 2, Goofy. Antwort 3, Gamma. Oder Antwort 4, Darkwing Duck. 3, 2, Risiko.
2-1 Risiko, oder?
Keine Ahnung, ich habe das ewig nicht mehr gesehen.
Eins, zwei oder drei.
Okay. Letzte Chance.
Vorbei.
Darkwing Duck.
Okay. Wollt ihr die Antwort nochmal hören oder sind sich alle schon sicher?
Ich habe eingeloggt.
Einer hat, Markus hat eingeloggt. Philippa, hast du schon gelockt?
Ja.
Ja, okay. Und Tobi?
Ich noch nicht.
Ja. Soll ich die Antwort nochmal vorlesen für dich?
Ja, mach mal das. Ich weiß sie zwar, aber das verschafft mir noch mit meiner Zeit.
Mhm. Antwort 1, Chip und Chap. Oder auch Chip und Dale. Oder auch die Rescue Rangers. Oder die Ritter des Rechts, um es Markus komplett recht zu machen. Antwort 2, Goofy. Antwort 3, Gamma. Antwort 4, Darkwing Duck. Wusstet ihr, dass Goofy einen bösartigen kleinen Bruder hat, der nur deswegen sein kleiner Bruder ist, weil Goofy ihn beim Aufwachsen immer mit dem Löffel auf den Kopf gehauen hat? Das habe ich heute meiner Tochter im Auto erzählt. Ich weiß gar nicht, warum wir darauf gekommen sind.
Hast du ihr das erzählt oder stimmt das auch?
Das stimmt tatsächlich.
Okay.
Als ob ich Lügen erzählen würde über fiktive Charaktere. Okay, auch Tobi hat eingeloggt. Dann fangen wir doch an mit Philippe diesmal. Philippe, was glaubst du denn? Welcher der Charaktere hat kein eigenes Videospiel bekommen?
Es fühlte sich an, als hätte ich es ausschließen können und bilde mir ein, dass es auch ein Goofy-Spiel gab. Deswegen blieb nur noch Gamma übrig.
Also okay. Antwort 3. Du nimmst Antwort 3, Gamma. Okay, und Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe auch ausgeschlossen. Natürlich gibt's ein Chip und Chap-Spiel auf dem NES. Es gibt auch ein Goofy und Max-Spiel. Und es gibt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ein Darkwing Duck-Spiel gibt. Insofern habe ich auch Gamma genommen.
Mhm, auch Gamma. Es gibt auch noch. Ja, okay, das darf ich ja gar nicht sagen.
Es gibt auch noch ein Gamma-Spiel. Ich habe euch komplett verarscht.
Das ist eine Fake-Frage. Okay, und Tobi, was hast du denn gelockt?
Ja, ich gehe da mit. Chip and Dale oder Chip und Chap kennt man natürlich. Goofy meine ich auch. Also das, was du gesagt hast, mit Goofy und Max zusammen, das mag ich mal gehört haben. Nie gespielt, aber zumindest von gehört. Und Darkwing Duck auf dem NES ist mir auf jeden Fall auch ein Begriff. Und Gamma ist, also ja, kenne ich als Sidekick oder als Nebenfigur in dem einen oder anderen Comic. Das ist doch das Wesen mit den Mottenkugeln. Aber ein Spiel hat er nicht bekommen.
Okay, und ihr habt alle recht, es gibt kein Gamma-Spiel. Das ist tatsächlich der Sidekick aus dem Welt der bisschen unendlichen Taschen, die ich als Kind immer unbedingt haben
das
wollte.
Ist auch cool.
Ich fand den auch mega cool. Und ich glaube, bei den Goofy-Spielen, es gibt noch Goof Troop. Oder es ist das
ja,
Spiel,
klar. Was du das meinte ich. Das ja, das meinte ich.
Okay, also wir kriegen alle einen Punkt. Da habe ich mir schwer getan mit der Frage. Die Frage hatte ich sehr schnell. Das ist eine coole Frage. Fragt man nach welchem Disney-Charakter es kein Spiel gibt. Und dann war es wirklich schwer einzufinden, der wirkliche Geheim der Spiele auftaucht.
Oma sagt vielleicht. Gamma ist aber auch, der habe ich noch nie gehört. Kenne ich überhaupt nicht, die Figur.
Ah, du kennst Gamma?
Nee, ich kenne ihn nicht.
In den lustigen Taschenbüchern oft vertreten. Der macht viel mit Mickey.
Nee, kenne ich überhaupt nicht, die Figur. Darum war das auch
rundes, knubbeliges Viech.
Ja, der hat so wie so einen dreieckigen Kopf und der genau, trägt so eine schwarze Hose und er hat halt Taschen, die sind und ja, er isst Bottenkugeln, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Weirder Typ, aber fand den immer sehr cool als Kind, weil er auch so einen Science-Fiction-Aspekt hat. Er war ein Außerirdischer. Ich glaube, im Original sollte es ein Zeitreisender gewesen sein.
Okay.
Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die allseits beliebte und bekannte Videospielheldin Lara Croft hatte in der Entwicklungsphase einen anderen Namen. Welcher war dies? Antwort 1, Laura Cruz. Antwort 2, Lisa Craft. Antwort 3, Elaine Hartley. Antwort 4, Jane Finley.
Ich habe eingeloggt.
Kandidat 1 hat eingeloggt.
Ich habe eine Zahl aufgeschrieben.
Alle haben eine Antwort?
Ja.
Okay, dann wenn ich es richtig sehe, müssen wir jetzt mal mit Markus anfangen. Der war sonst immer zwischendrin. Markus. Wie lautet denn deine Antwort?
Ich bin mir relativ sicher, ich lehne mich aus dem Fenster, dass ich weiß, dass sie Cruz heißen sollte. Hätte ich jetzt nicht sagen können, dass es Laura sein sollte. Ich hätte gedacht, das wäre auch Lara gewesen, aber ich glaube, es war Cruz, insofern 1.
Mhm. Okay, also du sagst, die Laura Cruz muss es gewesen sein. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir haben ja mal über den Film in einer Folge gesprochen. Mag auch sein, dass wir das da vielleicht irgendwie am Rande erwähnt haben. Das habe ich aber, wenn das so gewesen ist, vergessen. Deswegen habe ich jetzt einfach Lisa Craft, war es, glaube ich.
Mhm. Antwort 2, Lisa Craft.
Genau.
Mhm. Okay. Mhm. Und Philippe, wen hast du denn eingeloggt?
Ja, ich habe mich handwerkskünstlerisch dran angeschlossen an Tobis Meinung.
Okay, auch du gehst davon aus, dass es Lisa Craft war.
Genau.
Gut, okay, dann löse ich mir auf. Lisa Craft, Elaine Hartley und Jane Finley habe ich mir ausgedacht. Laura Cruz ist es tatsächlich gewesen. Ursprünglich sollte Lara Croft eine lateinamerikanische Frau sein und dann kam aber irgendwie raus, dass Amerikaner Laura und Lara irgendwie gleich aussprechen und die sollte so englisch klingen und man hat sich dann später auf Lara Croft geeinigt, um sie besser aussprechen zu können, weil Laura nicht so britisch klang, wie Lara oder so. Genau. Ja, auf jeden Fall spannender Fact und ja, ein Punkt für unseren Frauenversteher Markus. Sehr schön. Damit sind wir durch mit den 4 Antwortmöglichkeiten. Dann geht es weiter mit einer Wissensfrage. Hier muss jemand die richtige Antwort wissen, also darf gebuzzert werden, sobald ihr eine Idee habt. Ich möchte von euch wissen, was verkauft Stan in Monkey Island 3?
Bing!
Markus?
Gebrauchte Särge.
Nein, das ist falsch. Es ist Monkey Island 3, nicht Monkey Island 2. Ich habe extra nach Teil 3 gefragt, weil ich mir 2 weiß eh jeder. Also, dann habt ihr noch die Chance, hier zu punkten.
Darf ich nochmal?
Nein, leider nicht. Also, was verkauft Stan in Monkey Island 3?
Piep.
Ja, Tobi?
Dann nehme ich gebrauchte Boote.
Das ist Teil 1. Ich sehe schon, hier voll die Piratenexperten. Philippe, du hast jetzt die Chance, hier noch einen Punkt zu holen. Du kannst auch sonst was erzählen, vielleicht redest du ja richtig.
Gebrauchte Tapeten.
Nein. Also, Stan verkauft Lebensversicherungen.
In dieser Gruft.
Ja.
Und dann schließt Guybrush ihn in den Sarg ein. Darum habe ich an Särge gedacht, ja, wegen der Gruft. Und wie er ihn in den Sarg einschließt, verdammt.
Okay, ja, also, das war aber, ich habe extra gedacht, 1 und 2 weiß eh jeder. Mal gucken, was er in Teil 3 verkauft. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber es geht ja hier auch nicht um mich.
Ja, doch. Das ist ja, ich hab's ja gewusst. Verdammt.
Okay, keinen Punkt für irgendwen. Dann kommen wir zur nächsten Wissensfrage. Hier darf wieder gebuzzert werden. Wie heißt die böse Alien-Rasse, gegen die man in R-Type kämpft?
Ja, Philippe, dein Buzzer würde jetzt richtig gut passen.
Ja. Ich kann ihn ja machen, ne?
Also, da es ja keine Minuspunkte gibt, dürft ihr auch gerne raten, wenn ihr wollt. Aber ich sehe schon keine R-Type-Fans hier
im Raum. Wenn du es sagst, glaube ich, dass ich dann sagen werde, ach ja, klar, ich mag ja R-Type gerne, aber aus dem Kopf, nee, absolut keine Ahnung.
Also hat keiner eine Idee?
Gar nicht.
Gar keine Idee.
Nachher habe ich eine Idee.
Ja. Ihr könnt auch raten, wenn ihr wollt, also es ist ja jetzt problemlos machbar, sonst löse ich auf. Möchte jemand noch einen schlauen Rateversuch in die Runde werfen?
Den schlauen nicht.
Nein, ich nehme auch dumme Antworten.
Okay.
Piep. Ja, Tobi.
Dann sind es die Zylonen.
Nein, das ist Kampfstern Galactica.
Es hätte sein können.
Aber wir suchen das fiese Baido-Imperium.
Ach ja.
Natürlich. Ne? Wer kennt
ja,
sie
doch.
Nicht?
Ja, Baido, ja.
Also. Selbst jetzt, nachdem du die Antwort genannt hast, habe ich es noch nie gehört.
Das ist schade.
Also immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Das ist etwas aktiv weggehört.
Okay.
So wenig sagt mir das.
So, okay. Da ich in Absprachen totaler Honk bin, habe ich mich dafür entschieden, 2 Scherzfragen einzubauen. Keine Sorge, ihr kriegt nachher noch eine um den Löffel gehauen. Bei mir gibt es 2. Die sind aber beide sehr schön und eine hat auch noch mit einer vorherigen Frage zu tun. Und zwar kommen jetzt die Schätzfragen. Hier darf jeder der Boys eine Zahl aufschreiben und schauen, wie nah er drankommt. Ich möchte von euch wissen.
Dürfen wir drüber gehen und trotzdem noch gewinnen?
Nicht überbieten.
Also nicht überbieten. Ihr dürft auch überbieten. Also wer am nächsten dran ist, hat trotzdem gewonnen. Also, wie viele Waffen hat Lara Croft im ersten Spiel bei sich?
Aber warte mal, wie viele Waffen oder wie viele Arten von Waffen?
Also, sagen wir mal, wir wissen ja alle, Lara Croft schießt mit 2 Pistolen.
Genau.
Es ist trotzdem nur eine Waffe.
Okay, genau, das war...
Ist schon klar. Ne? Ich sage jetzt nicht, sie hat diese eine Waffe und sie hat diese eine Waffe nochmal. Das wäre ja bescheuert.
Nee, das wäre dann die Frage, wie viele Waffen hat sie dabei? Das ist schon ein Unterschied.
Wie viele Waffen hat sie dabei?
Ja, dann wäre es aber eine mehr, weil sie hat ja 2 Pistolen dabei.
Okay, ich möchte nur wissen, wie viele verschiedene Waffen sie dabei
Arten?
Hat.
Okay.
Mein Gott.
Zählt sie selber auch als Waffe?
Natürlich. Überlegt euch eine Zahl zwischen 1 und 47 und schreibt sie auf. Und lasst es mich wissen.
Aber du meinst auch die Waffen, die sie im Spielverlauf einsammeln kann? Oder die sie?
Ja, natürlich. Wie viele Waffen hat sie dabei? Also wie viele Waffen gibt es in diesem Spiel, die Lara Croft benutzt? Mein Gott.
Okay, also wenn sie alle hat. Nicht in.
Wenn du Doom spielst, hast du, glaube ich, 8 Waffen insgesamt irgendwann. Das ja, wäre die Frage, wie viele Waffen gibt es in
du
Doom?
Du beginnst mit 2 Waffen.
Ja.
Der aber Kettensäge und der Knarre.
Genau, der Kettensäge. Wir alle kennen die Kettensäge in Tomb Raider.
Naja, da ist es dann das Messer oder was weiß ich was.
Nein, ja, auch kein Messer dabei. Ich möchte wissen, wie viele Waffen sie im ersten Spiel bei sich trägt. Das ist das ganze erste Spiel gemeint, nicht die ersten 10 Minuten des Spiels.
Bei sich tragen kann.
Wow, das ist so eine einfache Frage, Leute.
Nee, du hast die sehr, sehr ungenau gestellt.
Ich will einfach wissen, wie viele Waffen die Frau bei sich trägt.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle eine Idee von dem, was sie wohl wissen möchte.
Wow. Das war eine lange Nacht.
Ja, einem Sinn.
Das Ganze im Quadrat.
Ach komm, scheiß drauf. Ich mach nochmal hier.
Okay, ich zähle jetzt bis drei und dann möchte ich eure Antworten wissen. Eins, zwei, drei. Philippe, wie viele Waffen trägt die gute Frau bei sich? Wie viele verschiedene Waffen?
48. Das war eine Scherzfrage, weil du gesagt hast, eine Zahl zwischen 1 und 47. Oder ich nehme 5.
Du nimmst 5 Waffen. Okay, Philippe sagt 5. Tobi, was sagst du denn?
Ich habe 12 aufgeschrieben.
Tobi sagt, es sind 12. Und Markus?
Ich habe auch 5.
Du hast auch 5. Dann holen sich Philippe und Markus den Punkt. Die gute Frau hat 4 Waffen dabei.
Ich habe erst 4 da stehen gehabt und
sie
dann habe ich gedacht.
Einmal die normalen Pistolen, dann hat sie die Magnum-Variante. Dann kann sie Uzis finden gegen Ende des Spiels. Und eine Schrotflinte hat sie auch noch mit am Start. Ich hätte auch gedacht, ich hätte auch 12 gesagt, tatsächlich.
Das ist ja lächerlich wenig.
Ja, ist überraschend wenig. Die Frau ist halt eher akrobatisch unterwegs als Kämpferin.
Ich dachte, irgendein Messer oder eine Axt wird sie doch irgendwo finden. Naja, gut.
Okay. Er hatte noch an Maschinengewehr gedacht. Uzi wusste ich noch, Pumpgun wusste ich und die Standardwaffen natürlich auch. Und dann dachte ich, okay, vielleicht noch ein Maschinengewehr und darum bin ich auf 4 gekommen und dann dachte ich, oh, 4 ist schon echt wenig.
Ja, ne?
Ach komm, lieber 5. Und ja.
Ich hab's nie gespielt.
Von, oh nein, ach Tobi,
gar nicht so genau.
Ich hab's auch nie gespielt.
Wie kann man denn Tomb Raider nicht gespielt?
Bei so einfach anderen Shootern wie Doom oder sowas, da hat man ja schon, also auf jeden Fall mehr als 5, da hat man doch bestimmt so 9
ja,
oder 10.
In den späteren hatte man ja generell immer 10. Da waren ja die Nummerntasten, oben waren ja durch mit Waffen bei, keine Ahnung, Duke Nukem und so.
Ja, genau, im ersten waren es nur 4. Tomb Raider war mein, ich bin ja mit Sierra groß geworden und da hieß es ja Safe Early, Safe Often. Und ich bin bis heute sehr froh, dass ich Tomb Raider auf dem PC gespielt habe und nicht auf der scheiß Playstation.
47 Speicherpunkte oder so.
Ja, bei der Playstation gab es ja nur so Speicherkristalle. Beim PC konntest du immer speichern. Das heißt, ich habe alle 3 Schritte gespeichert. Ich hatte nachher über 1000 Spielstände und habe die auf Disketten ausgelagert, damit ich wieder abspeichern konnte. Naja, so war, ich bin halt ein sehr vorsichtiger Spieler. So, mal gucken, wie vorsichtig ihr bei der nächsten Schätzfrage seid, bevor es dann in die Musikrunde geht. Also, ich möchte von euch wissen, und natürlich habt ihr das alle im Kopf, wie viele Pillen stecken in einem Pac-Man-Level? Pillen sind diese lustigen Punkte oder Pellets, sagt man
auch. Die Frage war gut gestellt.
Die Pac-Man-Mampf. Also, wie viel von den Dingern steckt er sich rein, bevor es in den nächsten Level geht?
Das ist eine fiese Frage.
Für unsere Zuhörer, die jetzt gerade ein bisschen warten, Pac-Man kennt man vielleicht, ist so ein Pizzamäßer aus, der Typ ist gelb, man sieht ihn von der Seite, isst gerne Pillen, hängt in Labyrinthen rum, hat Angst vor Geistern, außer er isst die blaue Pille, ich glaube, das ist Ecstasy, dann kann er Geister fressen. So, genau. Und das macht er immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder.
Ein hängengebliebener Smiley.
Ja, genau. Bis irgendwann einer der Geister Pac-Man beißt oder die Zeit abgelaufen ist. Gibt es eine Zeit? Ich glaube, es gibt noch eine Zeit. Ja, genau. Und es gibt Pillen, die Batman ist. Wie viele Pillen ist Batman pro Pac-Man-Level? Okay, so. Das, finde ich, war genug Bedenkzeit. Man schreibe eine Zahl auf und wir starten mit Tobi, der schon lange seine Zahl aufgeschrieben hat und hier schon gelangweilt rumsteht und darauf wartet, dass ich ihn endlich frage. Tobi, was glaubst du denn?
Das sind natürlich 128.
Natürlich sind das 128. Ja. Eine schöne Zahl. Und auch so. Gerade. Okay, 128 Pillen, sagt der Tobi. Markus, was glaubst du, was stopft dieser...
Frag mal lieber Philippe, der hat so komisch reagiert. Ich glaube, der hat auch 128 genommen.
Was steckt der gelbe Vielfraß so in sich rein pro
ich
Level?
Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe 150.
150, da ein bisschen hungriger bei dir. Und Philippe, was meinst du?
127.
127, okay. Nah dran, aber damit holt sich Markus den Punkt. Pac-Man verdrückt ganze 240 Pellets.
Boah, krass.
Es ist ein hungriger Pac-Man.
Ich habe beim Notieren noch gedacht, oh, ist vielleicht doch ein bisschen viel, aber ich habe irgendwie gar keine Relation mehr gehabt, wie groß die Dinge eigentlich so wirklich sind.
Gut, okay, damit sind wir durch mit meinen regulären Fragen. Jetzt wird es musikalisch. Dann schauen wir mal, was ich hier so aufgetrieben habe. Ich würde sagen, ich fange mit diesem Stück hier an. Wieder eine Buzzerfrage, ihr kennt das, ich lasse das Lied laufen. Ihr teilt mir mit, ob ihr erkannt habt, was ich hier für einen musikalischen Hochgenuss für euch rausgesucht habe. Und könnt eventuell einen Punkt holen. Wenn es halt jemand falsch hat, darf natürlich jemand anders nochmal dran. Und los geht's. Es gibt was auf die Ohren. Habt ihr nicht alle Bock, jetzt was in die Luft zu sprengen?
Danke für den Tipp, Zirp.
Also, Philippe, was bombst du denn gerne weg?
Die Snare, die habe ich sofort erkannt, die ist aus der Soundbank vom N64 und als du in die Luft sprengen gesagt hast, dann muss das doch Blastcore gewesen sein.
Das ist leider voll falsch. Aber eine total gute Hinleitung.
Blastcore, das kenne ich nicht mal namentlich.
Blastcore war einer der Gründe, warum ich N64 haben wollte. Das auch war nie gehört. Richtig geil.
Weil du Danke, Tobi. So aber obwohl, du bist da eigentlich auch kein Maßstab.
So ein Abrisskommando bist du unterwegs. Okay, dann lasse ich euch das noch 10, 15 Sekunden weiterhören mit dem Hintergrundwissen, dass ihr nicht nur Dinge sprengen wollt, sondern dass ihr auch adelig seid. Okay, das tut mir leid. Dass ich suche natürlich Duke Nukem. Markus kennt das Spiel, hat es vorhin schon genannt. Also,
ich habe Duke Nukem tatsächlich immer nur im Multiplayer gespielt. Ich habe das noch nie solo gespielt, keine Ahnung.
Oh Mann.
Sag mir auch gar nichts.
Aber ich habe vorhin echt noch kurz an Duke Nukem gedacht, aber der adlige Tipp hat mir nicht geholfen.
Ja, der Duke Nukem.
Ja, klar. Ja.
Naja,
na gut. Ja, ist wenn man es weiß, ist super. Auf jeden Fall.
Ja, schade. Dann gibt's für die Musik in der Runde keinen Punkt. Dann geht's weiter mit meinem nächsten Stück. Ich bin super gespannt, ob das jemand von euch kennt. Es ist gerade so retro, sag ich mal. Das Spiel ist 19 Jahre alt. Also kratzt es daran. Und dann bin ich gespannt, was ihr hierzu sagt.
What a thrill.
Bing! Markus, du bist dir ziemlich sicher mit deinem Bing.
Ich bin mir überhaupt nicht sicher.
Es hat nichts mit James Bond zu tun.
Ich weiß, dass es kein Bond-Spiel ist.
Ja.
Ich sag mal, No One Lives Forever.
Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen bei der Musik. Es ist nicht
Mist.
No One Lives Forever. Es ist ein japanisches Spiel. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme.
Raus.
Aber also, richtig geiler Track, dass du den nicht mal in der Musikfolge dabei hattest, ist fast schon eine Frechheit. Boah, ist das gut.
Akkurater Bond-Song.
Richtig geil. Fall,
ja. Ich hätte es auch erraten, ich habe das Spiel aber nicht gespielt.
Metal Gear Solid, so ja. Schlusssong.
Es ist Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Das hätte die gute Frau auch in 10 Sekunden sehr laut gesungen, durfte ich jetzt nicht mehr abspielen. aber,
ich hätte es auch dann nicht.
Aber ich saß vorhin da und dachte, boah, Alter, nimm doch die Titelmelodie von Metal Gear Solid. Und dann war die gar nicht so gut. Die hat so dieses total geile, dieses Dö-Dö-Döm, was da drin vorkommt, was richtig cool klingt, aber viel gewuselt drumherum. Und dann dachte ich mir, Mann, Alter, Snake Eater, das ist ein Bond-Song.
Ja, richtig, richtig geil. Nice. Richtig, richtig geiler Song.
Okay, ja, ich habe hier übrigens die Version aus dem Spiel. Ich habe nicht die Live-Version genommen. Es gibt auch noch eine Live-Version. Okay, also, auch hier leider kein Glück. Ich hätte den Schlangenfresser gesucht. Okay, damit bin ich durch mit meiner Runde und trete mit einer Träne im Auge, aber auch einem gewinnenden Lächeln ab, denn jetzt kann ich gleich selber raten, bin gespannt, wie viel und wie oft ich daneben liege. Unser Zwischenstand lautet, Markus, unser Quizmeister, hat 4 Punkte in der ersten Runde geholt von 10.
Naja.
Das ist schon okay.
Meister irgendwo. Ist das noch nicht.
Darauf folgt Philippe mit 3 Punkten und Tobi irgendwie auch nicht so ganz hinten, immer in einen Punkt hat Tobi geholt.
Hey. Er liegt vor Sebo.
Ja. Und damit, ja, das stimmt natürlich. Da muss ich natürlich neidlos zugeben, noch bist du viel besser als ich. Damit würde ich sagen, darf Markus als Gewinner der Runde weitermachen und uns mit seinen Fragen beglücken oder malträtieren.
Voll gerne. So, wow, Sebo. Also von deinem Moderatorenpult hier sieht das ja alles ganz anders aus.
Ja, viel trauriger.
So, liebe Leute, jetzt malträtiere ich euch mit meinen Fragen.
Oha.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr euch schlagt. Ich fange natürlich genau wie Sebo mit Multiple-Choice-Fragen an. 4, um genau zu sein. 4 Antworten, 4 Fragen. Und ich fange an mit meiner ersten Frage. Und die lautet, oder wie Sebo früher immer so schön gesagt hat,
und zwar
von welcher Firma?
Zirp.
Ach, sorry.
Ja, Philippe? Wollen wir das nochmal durchgehen lassen?
Volkswagen.
Das Beefy Adventure.
Von welcher Firma wurde das Add-on Diablo Hellfire entwickelt? Ist das 1 Electronic Arts gewesen? Oder war das 2 Synergenic Software? Oder war das 3 Blizzard North? Oder war das 4 Climax Studios? Ich wiederhole nochmal. Das Add-on Diablo Hellfire, Electronic Arts, Synergenic Software, Blizzard North oder die Climax Studios.
Für welches Diablo? Für Diablo 1, 2, 3,
Diablo 4. Hellfire, das Add-on Diablo Hellfire.
Ja, aber für welchen Teil ist das ein Add-on?
Es ist natürlich für den ersten Teil.
Ach so, da gab es ein Add-on. Ach so, was?
Da war nirgendwo Davilex dabei, also weiß ich nicht, was es ist.
Ja, ich, keine Ahnung, Climax, glaube ich. Ach so, wir dürfen ja gar nicht laut raten.
Kommt drauf an.
Kannst du ruhig machen, wenn du anderen deine Punkte gönnst.
Ja, dann.
Oder halt auch nicht, wenn du Blödsinn erzählst.
Okay.
So, dann lockt mal bitte eure Antworten ein. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist 4. Oder so ähnlich. Habt ihr alle eingeloggt?
Ja.
Tobi, überleg noch. Sag nochmal ganz kurz. Electronic Arts, Synergenic Software, Blizzard North, Climax Studios.
Okay.
Okay. Dann fangen wir an mit unserer Nullnummer, mit Sebo.
Cool, meine erste Antwort.
Deine erste Antwort,
die komm. Ist wahrscheinlich direkt falsch. Also ich fand Blizzard North einfach zu naheliegend, weil Diablo ist ja von Blizzard und vielleicht haben die gesagt, wir haben keinen Bock drauf. Oh fuck, was habe ich angekreuzt? Ich glaube eigentlich, Climax ist ein japanischer Entwickler. Ich habe aber trotzdem die 4 genommen, weil ich glaube, war nicht Synergy irgendwie so eine Atari-Unterfirma und EA stelle ich mir als Add-on-Entwickler ein bisschen komisch vor. Sie sind auch eigentlich eher Publisher als Entwickler. Also ich tippe auf Nummer 4 und sage, das sind die Orgasmus-Menschen.
Okay. Tobi.
Ich habe mit der 4 auch den Höhepunkt gewählt. Also EA kam mir irgendwie auch zu, weiß nicht, das verbinde ich gar nicht mit Diablo. Ich weiß, dass das von Blizzard ist, deswegen war mir Blizzard North zu naheliegend.
Mhm. Ja, okay, verstehe ich.
Das zweite Synergenic habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin.
Ach, Syzygy war Atari, verdammt. Naja.
Und Climax, meine ich, habe ich schon mal gehört. Und ja, warum nicht?
Mhm. Philippe.
Ich habe mir gedacht, Blizzard North ist zu naheliegend, aber vielleicht ist ja genau das der Witz und ja. Habe das eingeloggt.
Oh, okay.
Ich hoffe so, dass das nicht richtig ist. Das wäre so langweilig.
Dann haben wir leider in dieser Runde keine Punkte. Die richtige Antwort ist nämlich der Zungenbrecher Synergenic Software. Electronic Arts war, wie Sebo ganz richtig vermutet hat, der Publisher. Blizzard North war der Entwickler des Hauptspiels, aber nicht des Add-ons. Und die Climax Studios, die haben die PlayStation-Version gemacht.
Oh.
Ah. Es hatten also tatsächlich all diese Firmen etwas mit Diablo zu tun, aber nur Synergenic hat das Add-on entwickelt.
Und was machen die sonst so?
Keine Ahnung.
Okay. Ich dachte, die hätten auch
irgendwie. Das ist mir total egal.
Jetzt ein besonders spannender Entwickler,
das gehört doch
der
nicht
da.
Hierher.
Okay. Gut.
Sehr das gut. Erfahren wir in der Folge über Synergenic Software, die du vorbereiten wirst.
Unbedingt. Ich als großer Diablo-Fan kann es kaum erwarten.
So, Frage Nummer 2. Und zwar, eine Frage für Philippe. Auf dem Hauptschirm, nicht im Menü, von Gran Turismo sind diverse Automarken aufgelistet. Welche Marke ist nicht dabei? 1. Subaru. 2. Nissan. 3. Mitsubishi oder 4 Suzuki. Welche dieser Marken ist nicht auf dem Hauptschirm, bei dem man Autos kaufen kann, angezeigt?
Ach so. Ah, auf dem Homescreen sozusagen.
Genau, nicht im Menü. Nicht im Menü, im Hauptbildschirm.
Aha, keine Ahnung, wie der aussieht.
Subaru, Nissan, Mitsubishi, Suzuki. Welche dieser Marken ist dort nicht zu sehen? Alle eingeloggt? Tobi überlegt noch. Die Zornesfalte ist deutlich zu sehen.
Ja, bei so viel Unwissen. Naja.
Okay. Also dem allerersten Gran Turismo.
Genau, im allerersten.
Okay.
Haben alle eingeloggt?
Mhm.
Gut, dann fängt der Profi mal an. Philippe.
Ja, da habe ich jetzt natürlich die allergrößte Fallhöhe und dementsprechend muss ich mich jetzt aufplustern und schräg Sachen behaupten.
Ja.
Also Suzuki Alto war der stärkste Wagen, den es in Gran Turismo gab, in der Pikes Peak Version mit 1400 PS. Das muss ja irgendwo drin gewesen sein. Nissan, ein Gran Turismo, vor allem die ersten, funktionieren nicht ohne Skyline-Version. Also eher 31 bis 33 GT muss immer dabei sein. Und Subaru WRX war auch garantiert, definitiv dabei. Deswegen lege ich mich auf Mitsubishi fest. Mhm.
Tobi?
Ich habe tatsächlich Subaru ausgeschlossen. Das war die 1, glaube ich. Mhm. Weil ich habe nie einen Teil von Gran Turismo gespielt und weiß dementsprechend noch nicht, wie das aussieht oder was da fehlt oder dabei ist oder auch nicht. Aber Nissan, Suzuki und Mitsubishi sind mir auf jeden Fall sehr geläufig und Subaru kenne ich vom Hörensagen, habe aber keine Ahnung, ob die schnelle Autos hergestellt haben. Ich habe die jetzt irgendwie eher so in so ein, ja, normale PKWs oder vielleicht mal so ein Lieferwagen oder so.
Konnte man bei
Försterfahrzeugen.
Musste man bei Gran Turismo am Anfang durchaus fahren, so normale Scheißautos.
Kenne ich nicht. Ich kenne das Spiel gar nicht, ich habe es nie gespielt. Also 1 Subaru. Mhm.
Sebo.
Ja, also ich weiß, dass man in Gran Turismo einen Nissan fahren kann, weil ich mal einen Kumpel besucht habe und ich habe damals einen Micra gehabt und meinte, Alter, kann man auch einen Micra fahren? Und meinte, ja, man kann auch einen Micra fahren. Ich glaube, das war aber schon Gran Turismo 3, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch ein bisschen vorher gewesen sein. Muss zu meiner Abi-Zeit gewesen sein, also 2001, 2000 um den Dreh. Und der Micra war leider scheiße. Wir haben sie total gepimpt. Und jetzt geht das Ding ab wie Schmitzkatze, aber der war nicht. Also auf jeden Fall habe ich gekriegt davon, dass das Nissan mit am Start ist. Was war nochmal Nummer 4? Ich hatte nämlich Nummer 4 angekreuzt, aber vergessen, wie die Marke hieß.
Suzuki?
Genau, ja. Ich habe natürlich Suzuki angekreuzt, weil in meiner, ich glaube, Suzuki baut nur Motorräder. Aber offenbar kennt Philippa auch Autos von denen, ja. Aber ich glaube, Suzuki baut nur Motorräder und deswegen gibt es die nicht im Screen, Titelscreen von Gran Turismo zu sehen. Also Antwort 4.
Als Tobi gerade redete, dachte ich, nein, Mitsubishi GTO und FTO, natürlich hatte ich die auch im ersten Teil. Ja, schön mit der Fallhöhe. Klatsch.
Wir haben unseren ersten Punkt und der geht an die Nullnummer.
Ja, ich siehste, Motorräder habe ich doch gesagt.
Es ist Suzuki. Diese Marke ist nicht im Hauptbildschirm zu finden.
Schließt langsam auf, Sebo.
Ich überrolle euch noch alle.
Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie viele Farben kann ein 8-Bit-System insgesamt darstellen? Nicht gleichzeitig, insgesamt. Antwort Nummer 1, 64. Antwort Nummer 2, 128. Antwort Nummer 3, 256. Oder Antwort Nummer 4, 512. Also wie groß ist die Palette von so einem 8-Bit-System? Auf dem Bildschirm sind es ja immer weniger, aber insgesamt die Farbpalette, wie groß kann die sein? Nur eine Antwort ist richtig.
Sag mal ein Beispiel für ein 8-Bit-System.
C64.
NES, Master System.
Ah.
Game Boy.
Sag nochmal eben die Reihenfolge, welche du hattest.
Antwort 1, 64. Antwort 2, 128. Antwort 3, 256 oder Antwort 4, 512. So, haben alle eingeloggt. Mhm. Tobi war wie immer der Letzte, der darf aber jetzt auch mal der Erste sein. Tobi. Okay,
ich bin wirklich kein großer Technikfreak und man liest sowas immer mal wieder in Artikeln über bestimmte Konsolen. Die konnten dann so und so viele Farben insgesamt darstellen und so weiter. Ich merke mir sowas aber nicht und habe dafür auch überhaupt keinen Zugang, muss ich gestehen. Und habe mich entschieden für die 256, also Antwort Nummer 3. Mhm.
Schön. Was sagt Sebo?
Ich habe gar keine Ahnung. Ich hatte erst 64 und dachte mir, oh ja, das klingt voll gut. 8 mal 8 ist 64, das muss stimmen. Mhm. Und dann hast du aber C64 gesagt, C64 kann, glaube ich, richtig viele Farben, wenn er will. Und deswegen habe ich jetzt die Nummer 2 genommen, die 128. Das sind nicht so richtig viele, aber mehr als 64.
Okay.
Deswegen glaube ich ganz fest an die 2.
Okay.
128.
Ich glaube auch ganz fest an dich.
Ah, gut so.
Philippe.
Ich habe bis zum Ende gerechnet und ich glaube, wenn man 8 Einsen in binär aufschreibt, dann ist das die Zahl 255 plus die 0 noch dazu. Das müsste 256 sein, also Antwort 3.
Also meinte ich ja.
Alter Philippe, was stimmt mit dir nicht? Das ist richtig.
Ach, scheiße, wäre schön, wenn es falsch gewesen wäre.
Ich schreibe mir dann mal meinen zweiten Punkt auf. Ne?
256 Farben sind korrekt.
Ist das ein EGA?
Ich bin mehr als begeistert.
Ich wollte ein bisschen Fallhöhe wieder wettmachen.
Wir kommen zu Frage Nummer 4. Und zwar, ich weiß, warum Sebo das früher immer so gesagt hat. Klingt super. In einer Werbung für das Spiel Crash Bandicoot pöbelt das namensgebende Maskottchen vor der Zentrale eines Konsolenherstellers. Um welchen handelt es sich? Antwort 1. Microsoft. Antwort 2. Nintendo. Antwort 3. Sega. Antwort 4. Sony.
Du redest aber vom ersten Crash Bandicoot.
Ein Werbespot zu Crash Bandicoot.
Aber welchen
Was
Crash Bandicoot?
Immer.
Naja, aber wenn man nach dem ersten Crash Bandicoot, dann wäre eine der Firmen noch kein Konsolenhersteller
gewesen. Es gibt nur einen Werbespot, in dem Crash Bandicoot vor einem Konsolenhersteller pöbelt, also...
Ah, gut, aber ich wollte, dachte mir, das würde mir helfen, wenn ich wüsste, um welches Spiel es sich
das,
handelt.
Nee.
Das ist aber nicht die Frage.
Das ist nicht die Frage. Es gibt einen Spot, in dem das passiert und vor welchem Konsolenhersteller, also vor welcher Zentrale, pöbelt er rum mit einem Megafon, so einem lustigen Auto und schreit da rum, die sollen doch mal rauskommen und überhaupt und sowieso. So, ist das Microsoft, Nintendo, Sega oder Sony? Okay. Alle eingeloggt?
Jo.
Tobi ist wie immer der Letzte, wir warten.
Mhm. Okay.
Okay. Sebo, du bist dir sehr sicher.
Nee, gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Werbespot nie gesehen. Ich hasse Crash Bandicoot und ich habe keine Ahnung, was richtig sein könnte. Aber wie gesagt, ich habe so vehement nachgefragt, weil ich dachte mir, na, Crash Bandicoot aushängen in 3D-Spiel für die PlayStation 1. Als die rauskam, hatte Microsoft noch keine Xbox. Mhm,
ja, das stimmt.
Die kam erst viel später.
Das stimmt.
Und wenn der Werbespot zu dem Spiel gewesen wäre, hätte man wenigstens die schon rausstreichen können.
Ja, aber dann hätte ich sie ja gar nicht aufgezählt. Nee.
So, ich kann doch einfach eine Fangfrage
So leicht mache ich sie nicht.
Und ja, keine Ahnung, Sony habe ich gehofft, nennst du nicht, weil das würde natürlich auch witzig selbstironisch sein, wenn er vor Sony meckern würde, könnte also durchaus auch eine Möglichkeit sein. Das dritte habe ich vergessen, das war irgendwas anderes. Sega. Boah, hat Sega, das war ja so kurz dann noch, wo Crash Bandicoot aktiv war, dass es überhaupt noch Sega-Konsolen gab.
Da gab es die Saturn und danach sogar noch das Dreamcast.
Ja, das war ja schnell vorbei.
Sega war noch ein paar Jahre aktiv.
Ja, nö, aber ich glaube, Sega und Sony mochten sich irgendwie. Also ich habe, nach langer Rede kurzer Sinn, ich habe Nintendo getippt, die Low-Hanging Fruit, weil N64 als 3D-Konkurrent macht natürlich Sinn, da rumzumeckern, sagen, ey, kommt, bringt mal ein Spiel auf an Start, was keinen Nebel dabei hat, so wie wir das hinbekommen, könnte ich mir vorstellen. Und ich weiß, das ist die einfache Antwort. Wahrscheinlich ist Sony richtig aus witzigen Gründen, aber ich tippe auf 2 Nintendo.
Okay, Philippe.
Grüße gehen raus an Stay Forever und die schöne Crash Bandicoot-Folge, in der das erwähnt wurde.
Ach.
Dann nehme ich mal Nintendo.
Okay, ja, schön. Tobi.
Ich hatte mich gerade so gefreut, dass Sebo zumindest es als wahrscheinliche Möglichkeit noch eingeräumt hat, dass es Selbstironie sein könnte. Ich habe nämlich 4 Sony genommen. Mhm. Ich kenne Crash Bandicoot nicht. Ich habe das nie gespielt. Ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass es ein PlayStation-Titel ist. Ich habe nur gedacht, so Nintendo oder beziehungsweise Sega ist irgendwie zu sympathisch, als dass man sich da vor die Tür stellt und rummeckert. Mit denen legt man sich nicht an. Die sind zu brav irgendwie. Nintendo habe ich da irgendwie auch nicht gesehen in der Rechnung. Und hab mich dann einfach für Sony entschieden. Die sind irgendwie so der, zumindest was Spiele angeht, der größte Player. Und mit denen kann man ruhig mal so ein bisschen rumpöbeln. Aber naja, wenn Philippe sagt, Stay Forever hat es schon erwähnt, dann wird das wohl stimmen. Und ich darf mir keinen dritten Punkt aufschreiben.
Das stimmt auch. Ja, das ist korrekt. Nintendo ist die richtige Antwort. Das ist, wie Sebo ganz richtig gesagt hat, der PlayStation 1-Titel Crash Bandicoot gewesen. Und ja, Sony war leider... Waren die schon mal selbstironisch? Nie so richtig. Die haben gerne gegen andere gepöbelt und das haben sie damals schon gemacht. Ist aber trotzdem ein sehr witziger Werbespot. Kann man sich gut mal angucken. Und gegen Sega haben sie auch gepöbelt. Die haben auf der E3, als sie die PlayStation angekündigt haben, haben sie mit dem Preis angekündigt, der $100 unter dem Preis des Saturns war. Und mehr haben sie zu dem Ding überhaupt nicht gesagt.
$2.99.
Genau. Also selbstironisch war Sony in dem Fall leider nicht. Also für dich leider, für Sebo und Philippe gut, dass sie nicht selbstironisch waren. Sebo bekommt einen zweiten Punkt.
Ja, Tobi, wie fühlt sich das an? Ha? Gleichstand.
Und auch Philippe bekommt einen weiteren Punkt.
Ach, verdammt.
Hattest du auch Nintendo, echt?
Ja, ich hatte auch Nintendo. Ich habe erst gedacht, Sony macht voll Sinn, weil das so wenig Sinn macht, aber dann doch irgendwie. Aber dann dachte ich mir, was soll's? Sag einfach das, was echt am ehesten sein könnte. Übrigens, peinlicherweise, ich dachte, ich hätte alle Stay Forever Folge. Ich erinnere mich an keine zu Crash. Aber das habe ich die geskippt, weil ich das Spiel so wenig mag. Wer weiß.
Kommen wir zu den Wissensfragen beziehungsweise Buzzerfragen. Das ist die 5. Frage. Und zwar, ich kann mich dran gewöhnen. Der Astronaut Daniel T. Berry nahm auf einer seiner Missionen ins All ein Videospiel mit. Welches?
Zirp.
Mhm.
Lass es Tetris sein.
Nein. Hätte ich jetzt auch wieder. Dann Shazoom.
Mhm.
Mule.
Nein.
Schade.
Piep. Super Mario?
Nein. Ach, ich hätte ja noch Tipps gegeben, aber ihr habt viel zu schnell gebannt.
Du hättest zumindest mal sagen können, in welchem Jahr der
Mensch Astronaut gewesen ist. Du hättest auch sagen können, dass
es Es war das Spiel StarCraft.
Ah.
Und Und damit ist StarCraft das einzige Videospiel, das einzige Computerspiel, das jemals im Weltraum gewesen ist.
Das jemals dort gespielt wurde, wo es stattfindet.
Ja, das auch.
Wolltest du den Zergs mitbringen?
Ja, schade. Keine Punkte. Aber wir haben ja noch welche. Frage Nummer 6. Kann ich es ohne? Nein. Und zwar, wie lautet der zweite Vorname von Sonic the Hedgehog?
Was ist sein erster Vorname? Ich dachte immer, Sonic,
Sonic.
Ist eher so eine Bezeichnung.
Sonic ist sein erster Vorname. Wie ist sein zweiter Vorname?
Shazoom.
Ja.
Tiberius.
Da finde ich gut, aber nein.
Schade.
Wie Kirk.
Ja.
Sam.
Nein. Sonic Sam? Nein. Es sind ja Wissensfragen. Das muss man schon wissen. Ich auch ehrlich gesagt keinen Tipp geben. Also.
Philipp, du musst auch nicht. Du kannst auch sagen, ich weiß es nicht.
Es ist ein Name, den man eher französisch ausspricht.
Ah, oh, jetzt kommen doch Tipps. Die Geduld hat sich ausgezahlt.
Eclair.
Sonic Eclair.
Jean-Luc.
Baptiste.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, der zweite Vorname von Sonic lautet Maurice.
Aha. Ich bin ein bisschen underwhelmed. Ich hätte mir was Bombastisches erwartet.
Naja, wir kommen zu Frage Nummer 7. Die finde ich ganz schön schwer, aber vielleicht weiß es ja einer von euch.
Ach, die ist bestimmt voll einfach.
Eric and the Floaters hatte nur in Europa diesen Titel. Es ist das erste Spiel einer großen und bekannten Reihe. Wie heißt diese Reihe? Wir kennen diese Reihe unter ihrem richtigen Namen. Eric and the Floaters war nur das erste Spiel, was in Europa so hieß. Danach hießen die anders.
Ach, das Spiel hieß in Europa so. Das ist nicht der Originaltitel,
das hieß
in Europa
anders. Nein, das hieß nur in Europa so. Im Rest der Welt hatte es den Originalnamen und auch wir haben mittlerweile den Originalnamen bei den aktuellen Iterationen.
Das gibt's immer noch.
Oder? Das gibt's immer noch.
Kenn ich das auch?
Ja.
FIFA oder sowas.
Was?
Wie viele Teile gibt's denn davon?
Oh, keine Ahnung. Viele.
Oh, mehr als 3.
Ja.
Ach, dann ist es nicht das mit den Lost Vikings.
Nein.
Habe ich auch dran gedacht.
Ja. Nein, nein.
Ist auch keine Reihe.
Ja. Nein, es ist nicht.
Und das kenne ich nur Eric the Unready.
Das gab's auf allen Systemen. Also wirklich.
Aber wenn es so bekannt ist.
Es ist groß, mega. Es
warum habe ich das noch nie in meinem Leben gehört?
Es Shazoom.
Das, ach, nee, Sebo.
Ist, aber wie neu ist das Spiel, verdammt? Aber das ist Angry Birds.
Nein.
Schade.
Nein, nein.
Ah, ich war mir fast sicher.
Gab's Angry Birds auf dem Super Nintendo?
Alle Systeme, ich habe jetzt gedacht, eher so aktuelle Systeme, wenn
Das
Spiel immer noch gibt.
Das ist schon ein altes Spiel.
Ach so, also, das wusste aber ich nicht. Grundsätzlich befinden wir uns bei unseren Fragen im 20-Jahre-Bereich.
Ach so, dann ist Engel besser auch vor die Bullshit-Antwort eigentlich.
Mhm.
Mhm. Okay, weiter überlegen.
Verdammt. Okay, Philippe, wie doll darf ich Tobi einen Tipp geben?
Mach ruhig.
Okay, ich will es nicht Tobi, du kennst dieses Spiel unter einem nochmal gänzlich anderen Namen. Das gab's auch nur einmal, diesen anderen Namen. Und nur du kannst es kennen.
Nur ich?
Nur du kannst und ich. Retten. Das ist wieder für euch beide. Es hat einen bestimmten Grund. Einen nicht so schönen Grund, warum das umbenannt wurde. Ein bisschen paranoider Grund. Ja, wirklich gar nicht? Okay. 5, 4, 3, 2, 2,5. Könnte noch mein Tipp sein übrigens. 1. Boom. Ja, nee, das war's.
Sorry.
Tut mir leid, war Bomberman.
Ah.
Und Tobi kennt es auch unter dem Titel?
Dyna Blaster.
Korrekt.
Dyna Blaster hätte ich auch gekannt. Das hatte ich für den Gameboy.
Ach, das gab's auf dem Gameboy auch?
Ja. Eric and the Floaters. Was
hieß,
für
ein Schwachsinn. Ja, hieß ganz am Anfang in Europa Eric and the Floaters. Das originale Spiel. Ich glaube, es ist von 83.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr alt.
Okay. Eric and the Floaters.
Eric and the Floaters.
So. Ich fand Angry Birds total gut. Ich fand, weil die auch floaten irgendwie und mehrere sind. Es
gibt aber wer ist denn Eric?
Der dickste von allen, was weiß ich.
Kein Bodyshaming
hier. Der wütendste von allen.
So. Floaters, da hätte ich gedacht, das hat entweder was mit Fettstuhl zu tun, weil es oben treibt, oder das sind diese Dinger, die man in den Augen sieht, wenn man in den Himmel guckt.
Ich habe an Lemmings und gedacht.
Nichts davon passt zu Bomberman.
Eric and the Floaters passt ja auch nicht zu Bomberman.
Ja,
da passt Dyna Blaster noch besser. Wir sind jetzt bei Frage 8.
Ach schon.
Und wir haben meine Schätzfrage. Ich habe es nämlich richtig gemacht, ich habe zugehört. Nur eine Schätzfrage. Und zwar, die erste lizenzierte Videospielkonsole war das Magnavox Odyssey. In welchem Jahr erschien sie? Schreibt bitte auf. Und bitte die BWKs aufsetzen. Haben alle eingeloggt?
Mhm.
Alle haben etwas aufgeschrieben? Yeah. Wunderbar. Dann fangen wir an mit Tobi.
1976.
1976. Okay. Sebo lacht so.
1975.
1975. Okay.
Ich wollte erst 74.
Und Philippe?
Ich hatte erst 74 und hab dann eine 6 draus gemacht. 76.
Wärst du mal bei dir 4 geblieben? Sebo kriegt einen Punkt. Sebo ist am nächsten dran. Es war schon 1972.
Ja, ja. Alter Schwede.
Naja. So, dann.
Bin ja auch schon alt.
Bist du nicht der, bist du der Jüngste hier oder ist Philippe der Jüngste?
Das weiß ich gar nicht.
Ich bin der Jüngste.
Ja, oh, dann, ja stimmt, ja, du bist ja unser Nesthäkchen. Ich bin unser Nesthäkchen. Okay, kommen wir zu meiner ersten Musikeinspielung, meiner ersten Musikfrage. Dann fangen wir mal an.
Shazoom.
Sebo.
Yoshi's Island.
Ja, richtig.
Das ging schnell. Wow.
Aha.
Gespielt. Goldene Ohren, der Mann.
Nicht schlecht, nicht
so
schlecht.
So oft gespielt.
Nicht schlecht. Gut, dann mache ich es für die nächste ein bisschen schwerer.
Ich sollte ab und zu mal den Ton beim Videospielen einschalten.
Stimmt, du hast ja früher immer eigene Mucke gehört, ne?
Ja.
So, mein zweiter Track.
Shazoom?
Sebo.
Ist das Quake?
Nein.
Es fühlte sich so 3D-Shooter-mäßig an.
Ist kein 3D-Shooter.
Oh, okay, krass. Okay, dann habe ich keine Ahnung.
Ich behaupte mal, das haben wir alle gespielt. Auf jeden Fall kennt es jeder.
Das Spiel möglicherweise, ja. Das Stück habe ich noch nie gehört. Also nicht bewusst. Keine Erinnerung.
Oh, fuck. Ich glaube, ich weiß es. Sag mir ins Ohr.
Ja, Sebo darf leider nicht nochmal. Habt ihr noch irgendeinen Gedanken? Nein? 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Sebo?
Command & Conquer.
Korrekt.
Oh, fuck, Alter, hätte ich mal 2 Sekunden noch gewartet.
Ja?
Oh, Mann.
Ja, es ist Command & Conquer gewesen.
Shit. Oh, jetzt ärgere ich mich.
Ach ja, wusste ich es doch. Ich wusste es doch.
Nein, wirklich, ja. Ich habe ein bisschen immer nachgedacht. So, ich hatte immer das im Kopf. Es gibt auch einen so einen Track, wo so eine Art Gesang noch mit dabei ist oder sowas, wo die Truppen so singen. Aber was soll der? Aber, oh, fuck.
Das war aber das erste, ne?
Ja, das genau. Genau, das erste Command. Ah, Mann. Schade.
Ja, stimmt. Jetzt, wo ich es weiß.
Ah, jetzt, ne? Ja. Philippe, hast du Command & Conquer gespielt?
Nee, glaub nicht.
Aber du kennst Command & Conquer?
Ja, ich kenn's.
Ja.
Beziehungsweise mein Bruder hatte Command & Conquer 64 einmal sich ausgeliehen. Habe ich nur ganz aus der Ferne mir angeguckt.
Okay. So, wir haben einen neuen Zwischenstand und damit auch eine neue Person, die nächste Runde einleiten darf. Philippe, du hast 5 Punkte und führst damit.
Das
Sebo, du hast 4 Punkte und bist damit gleich mit mir. Tobi, 2 Punkte, du hast deine Punkte verdoppelt.
Hey.
Kamerakind Tobi.
Ich bin dran.
Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann.
Anschlusstreffer, Tobi.
Genau. Mhm.
So, ich hab Bock auf mehr Punkte.
Ja, dann musst du auf Tobis Runde warten.
Was soll das denn heißen?
Philippe hat nur Amiga-Fragen rausgesucht.
Es sind nur
exklusiv Amiga, die Spiele, die nicht auf dem Atari ST erschienen
nur
sind.
Nur Gran Turismo-Fragen.
So, Philippe, dann geh du mal ans Ratepult, hätte ich beinahe gesagt, ans Moderatorenpult.
Gut, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zum Kuriositätenkabinett des Kauderwelsch kommunizierenden Chaoten.
Okay, also dann schreibe ich mir schon mal 0 Punkte für diese Runde auf.
Hier folgen nun ein paar Fräkchen meinerseits. Ich hoffe, ich schaffe es, die erste vorzulesen, ohne mir komplett die Zunge zu verknoten. Seid ihr alle bereit?
Yes. Ich habe Angst.
Auf jeden.
Reisen wir zurück, weit zurück in die Vergangenheit. Damals, der heilbringende, blond gelockte Engel unserer Kindheit in der Karstadtrepublik Deutschland, namentlich Thomas Gottschalk, hatte in seinen medialen Anfängen auch einen Bezug zu Videospielen. Er war 1977 Moderator der SWR-Sendung Telespiele. Wie konnten Zuschauer von daheim in der Sendung gegen ihn per Telefon in Pong antreten? Antwortmöglichkeit 1. Sie wählten jemanden aus dem Publikum aus und wetteten, dass dieser Mensch nach einer kurzen Demonstration dessen Pong-Künste es gegen Tommy schaffen könnte zu gewinnen. Das war auch Inspiration für Wettpaten, später bei Wetten das, die es bei Frank Elstners Variante zu der Zeit noch gar nicht gab. Antwortmöglichkeit 2. Sie wählten ein Publikumsmitglied, das gesprochene Eingaben der anrufenden Person am Pongrad umsetzen sollte, also direkt Befehle umsetzen sollte. Antwortmöglichkeit 3. Anrufende mussten ein Musikinstrument organisieren, es in den Telefonsprecher spielen und mit den Noten C und F den Paddle auf und ab bewegen. Die Technik wurde dank der Einführung von Tastentelefonen zugänglicher und später beispielsweise für Hugo genutzt. Wir kennen alle noch Hugo, diese Telespielsendung. Antwortmöglichkeit 4. Sie mussten in den Hörer schreien. Je lauter der Schrei ausfiel, desto höher bewegte sich der Pongschläger. Wählet weise. Okay. Also war es Antwort 1, der Wettpate sozusagen. Also man wählt einen aus, dem man vertraut, weil man gesehen hat, was er kann. Antwort 2, der Befehl ausführende. Antwort 3, mit dem Musikinstrument einspielen. Antwort 4, schreien.
Ah. Okay.
Wer hat denn eingeloggt?
Ich habe aber eingeloggt.
Ich auch.
Tobi agiert mit Bedacht. Wir fangen bei Sebo an.
Yay! Also ich bin mir super sicher, dass es Antwort Nummer 3 ist, das Musikinstrument. Ich habe sofort bei der Frage dran gedacht, bei Telefon arbeitet man doch mit verschiedenen Tönen, wenn irgendwelche Befehle übertragen werden sollen. Und dachte mir dann, war Musikinstrument ein bisschen schwierig, aber in den 70ern waren ja auch alle so ein bisschen kultureller unterwegs als heute. Da hatte bestimmt jeder was zu Hause, Blockflöte oder sowas wenigstens. Und ich bin ziemlich sicher, dass mit Tönen gespielt wurde.
Da hat jemand mitgedacht. Tobi, was würdest du sagen?
Ich fand die alle ziemlich absurd. Wer kann denn schon Noten spielen? Also das ist ja schon sehr spitz, das Publikum, das sowas drauf hat. Also ich könnte es nicht. Ich habe erst gedacht bei der ersten Antwort, das mit dem Wettpaten, das ist so konstruiert. Aber auf der anderen Seite, ja, warum nicht? Also, und du hast das so schön erklärt. Ich habe mich für Antwort Nummer 1 entschieden.
Auch einen schönen Bezug hergestellt. Was sagst du denn, Markus?
Ich habe auch Antwort 1 genommen. Habe zwischen Antwort 1 und 4 geschwankt.
Ich auch.
2 finde ich schwierig. Ja. Ich finde Musikinstrumente auch zu, also weil es hat ja nicht jeder ein Musikinstrument zu Hause, selbst wenn er spielen kann. Und was mich bei der Antwort 1 davon abhält, eigentlich abgehalten hätte, die zu wählen, ist die Zeit. Weil erstmal jemanden, hier guck mal, ich will den da, der kann spielen. Nee, doch nicht, ich will lieber den. Das halte ich eigentlich viel zu langwierig, darum vielleicht doch nicht. Ich habe aber trotzdem 1 eingeloggt.
Eigentlich nicht, aber schon.
Wären Tobi und Markus mal bei ihrer ersten Variante geblieben, dem Lauten in den Hörer schreien, das war die sophisticated Technik, die damals angewandt wurde.
Ich war mir
wurde.
So sicher, dass ich recht habe. Oder Blockflöte doch jeder zu Hause.
Ja, aber also, wer kann denn ein E und ein D spielen?
Lernt man doch in der Grundschule Musik und Recht. Nicht mehr? Also in den 70ern auf jeden Fall.
Also ich nicht.
Da hättest du dir einfach die Grifftabelle gegoogelt, 1977.
Aber stimmt schon, das Schreien ist das Einfachste. Ne?
Das ist schon das Einfachste.
Na gut.
Aber wandern wir einfach mal ein bisschen weiter in Zeiten, in denen wir uns besser auskennen, auch wenn es vielleicht etwas abwegig ist. But Can It Run Crisis ist ein Meme, das auch puristischsten Retro-Gamern über den Weg gelaufen sein könnte, selbst wenn Crisis erst 2007 erschien. Die Gründer des Entwicklerstudios fällt so gerade eben noch in das alte Millennium. In welcher Stadt erfolgte die Gründung?
Ah, oh, verdammt.
A. Coburg in Bayern. B. Coesfeld in NRW. C. Crailsheim in Baden-Württemberg. D. Krü in der Bourgogne.
Oh, ich habe einen Kumpel, der für Crysis, also Crytek gearbeitet hat. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Telefonjoker. War Coburg dabei? Habe ich das richtig gehört? Ich weiß, wie der Gründer heißt. Ich habe damals extrem viele Artikel über Crysis gelesen. Ich fand das Spiel auch fantastisch.
Erzähl ruhig weiter.
Aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass sie in Deutschland sitzen, aber ich kenne ja nicht mehr.
Nimm doch noch einen Schluck Sekt.
Erst mal in Redelaune.
Ja, ja, ja. Der geschwätzige Sebo.
Ja, Sebos Zunge sitzt relativ locker. Habt ihr alle eingeloggt?
Ja.
Ich habe sie hier eingeloggt.
Tobi sagt Crailsheim in Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsmotor Deutschlands.
Exakt.
Markus, erzähl.
Ich habe auch die 3 genommen, Crailsheim. Ich habe noch echt überlegt, ich weiß ja auch, dass es ein deutsches Studio ist, ist natürlich ein bisschen fies, hätte ja auch theoretisch erstmal in Frankreich gegründet werden können und dann nach Deutschland übersiedeln, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe Crailsheim genommen.
Markus hat sich angeschlossen an diese schlaue Überlegung. Sebo, erzähl du mir was.
Du sagst Coburg.
Du sagst Coburg und damit hast du den Vogel abgeschossen.
Nice.
Die Jährlis haben in Coburg die Firma Crytek gegründet.
Damit.
Schade. Schade, dass es nicht in Crailsheim oder Krü war. Das hätte viel besser zum Namen gepasst.
Ah, wow, okay. Da, wow. Die Frage ist viel schlauer im Nachhinein.
Ja.
Crailsheim. Oh, habe ich voll nicht gecheckt, Alter.
Frage Nummer 3. MoCap, Motion Capturing, so ein neumodisches Zeug. Früher gab es auch schöne Bewegungen, handgemacht. Erstes Videospiel mit Rotoskopie, also von Realaufnahmen durchgepausten Animationsphasen, war 1. Prince of Persia. War es 2. Karateka. War es 3. Another World. Oder war es 4. The Adventures of Robbie Roto. 1. Prince of Persia. 2. Karateka. 3. Another World. 4. Adventures of Robbie Roto.
Ich habe eingeloggt.
Ich auch.
Ja, aber es gibt einen.
Was, Tobi?
Ja. Yeah.
Moment. Du bist nicht der Letzte?
Tobi zieht jetzt an allen vorbei.
100 Pro ist die naheliegendste, die falscheste.
Die naheliegendste ist die richtige, weil sie die richtige ist. Und deswegen ist sie naheliegendst.
Ja, ne.
Aber wir hören uns erstmal an, was Markus für am naheliegendsten hält.
Ich habe mich für das naheliegendste entschieden, Prince of Persia.
Prince of Persia liegt sehr nah, auch wenn es nicht der Nahe Osten, sondern der Mittlere ist. Was sagst du, Sebo?
Ja, ich glaube in Karateka, scheiße, ich wechsle das auf International Karate Plus. Ich glaube trotzdem, dass Karateka gepixelt war und nicht rotoskopiert. Und das letzte wird es einfach nicht sein, weil es wird bestimmt nicht Roto geheißen haben, die Rotoskopie. Was war das dritte nochmal?
Another World.
Another World kam später raus als Prince of Persia. Und Prince of Persia ist auf jeden Fall rotoskopiert. Das ist ja bekannt dafür. Und ja, ich versuch's mal mit der nahen Dings. Also ich sage auch 1.
Einmütigkeit zwischen Markus und Sebo. Was sagt denn Tobi?
Auch hier besteht Einmütigkeit mit der Nummer 1. Ich habe auch Prince of Persia genommen. Another World war tatsächlich später. Roto, ich bin gerade schon mal auf Crailsheim reingefallen. Netter Versuch, Quizmaster. Ja. Und was war das zweite?
Karateka.
Da habe ich erst noch so gedacht, wow, okay, jetzt denken alle, es ist Prince of Persia und jetzt ist aber in Wirklichkeit Karateka. Aber nein, ich glaube, es ist nach wie vor Prince of Persia. Ich glaube, das beansprucht für sich das Erste zu sein.
Das beansprucht es, aber es war tatsächlich 2 Karateka. Ja,
genau so.
Oh Mann, ich bin so dumm.
1984 auf dem Apple II und da fällt der Name Broderbund, der später
Broderbund
bei Prince of Persia mit involviert war. Genauso auf dem Apple II, aber eben 89, 5 Jahre später. Nun kommen wir zur letzten Multiple-Choice-Frage. Und zwar, oh, da war's. Ah,
geht gut, oder?
Es geht mir einmal so rauf und runter den Rücken, es tingelt ganz schön.
Was ich mir anhören konnte dafür, aber es ist die beste Überleitung.
Ja.
Vielleicht nennen wir das Format zukünftig so.
Eigentlich schon, ne? Nun denn, die Dreieckstaste des PlayStation-Controllers war ursprünglich gedacht als Nummer 1, Angriffstaste. Intuitiv schnellt man mit dem Daumen nach vorne und symbolisch stellt sie eine Speerspitze dar, die Dreieckstaste. Zweitens steht hier Menütaste. Das Dreieck sollte an ein Haus erinnern, was das Symbol für ein Home-Menü dann wäre. Drittens Anredetaste in Anführungszeichen, also eine Interaktions- und Dialogtaste. Das Dreieck steht für die 3, welche auf Japanisch San ausgesprochen wird, ist also ein Wortspiel auf die japanische Anrede San. Oder viertens Perspektiv- und Kamerataste. Das Dreieck sollte die perspektivische Darstellung anhand von Fluchtpunkten darstellen.
Sag nochmal bitte, Angriff?
1, Angriff. 2, Menü. 3, Anrede und Interaktion. 4, Perspektiv und Kamera.
Puh.
Gibt es schon gelockt Habende?
Ja, ja, ich habe was gelockt, ja.
Ja, komm, ich bleib dabei. Ich habe auch gelockt.
Dann erzähl mir doch, Sebo, was ist deine Meinung zu dem Thema?
Ich glaube fest an die 2. Ich glaube, das war mal als Homebutton gedacht, dass man da auf die Starttaste umgestiegen ist. Und ich kenne einige japanische Rollenspiele, wo es auch immer noch so ist. Also wo man mit dem Dreieck ins Menü geht. Ich glaube, auch bei Final Fantasy ist das zum Teil so.
Genau, bei Final Fantasy ist es Menü.
Mhm. Genau, und deswegen glaube ich fest an die Home-Taste. Wobei ich alle Antworten total toll finde. Also auch das Perspektiv-Ding, dachte ich, ah, shit, das könnte es auch sein. Und das mit Anrede, ich glaube, interagieren ist auch teilweise auch bei einigen japanischen Spielen mit Dreieck belegt. Aber ich glaube an die Home-Geschichte.
So, in welcher Antwort findest du denn deine Heimat, dein Home, Tobi?
Ich fand die Herleitung mit Kommunikation, der Anrede und dem Sun irgendwie ziemlich schlüssig. Bisschen konstruiert vielleicht, aber sowas denkt man sich doch nicht aus.
Philippe schon, Philippe denkt sich sowas aus.
Also Speerspitze fand ich schon auch ziemlich naheliegend, aber ich fand irgendwie das mit dem Sun hast du so wirklich gut hergeleitet. Ich bleib dabei.
Und wer ist der Dritte im Bunde? Markus, was erzählst du uns denn?
Ja genau, erzählen. Also interagieren habe ich auch gewählt. Ich habe aber gar keine Ahnung. Ich weiß, dass X und Kreis vertauscht sind im Westen und in Japan, das X ja abbrechen bedeutet und der Kreis bestätigen und bei uns ist es genau umgekehrt. Darum Nintendo auch AB oder BA, ne? Also, ne, das ist ja auch falsch rum quasi, aber ich habe keine Ahnung, ich habe die 3 gewählt.
Mit X und O lagst du auch komplett richtig. Also X war ursprünglich einfach durchstreichen, nein, und im Westen wird das super oft als bestätigen genutzt und O wäre das Gegenteil von X, also ja. Das Viereck sollte ein Blatt darstellen, also ein Menü. Und das Dreieck sollte tatsächlich die Perspektive
und Fluchtpunkte darstellen. Als du es gesagt hast, habe ich noch dran gedacht. Aber ich dachte mir, Home klingt so viel schöner.
Scheiße.
Mist. Aber gut, dass ich hinterher immer schlauer bin. Das war natürlich. Aber das wäre meine B-Wahl gewesen.
In diesem Quiz kann man ja auch was lernen. Ne? Es ist ja gar nicht so wichtig, Punkte zu haben. Es ist ja auch schön, etwas zu lernen.
Das ist doch mein erstes Mal. Ich will doch gewinnen.
The more you know. Da, da,
da, da. Will ich mehr wissen. Ich will mehr gewinnen. Okay.
Kommen wir zu den Wissensfragen, bei denen es keine Stützräder gibt. Da müsst ihr einfach drauflos pedalieren. Frage Nummer 5. Früher war alles besser. Auch die Entwicklungssprünge zwischen Konsolengenerationen. Besonders gut erkennbar beispielsweise an der Abwärtskompatibilität der PlayStation 2 zur PlayStation 1. Welches Bauteil der PlayStation 2 war zugleich das Wichtigste in Sachen Abwärtskompatibilität? Und ließ den Entwicklungssprung besonders deutlich hervortreten.
Shazoom.
Sebo, was möchtest du mir erzählen?
Der Soundchip?
Der Soundchip.
Verdammt. Dachte, ich hätte da was im Kopf.
Piep. Tobi hat eine Idee.
Das Laufwerk.
Das Laufwerk wäre eine mögliche Antwort gewesen, aber ich sage erstmal nein.
Erstmal klingt gut.
Erstmal,
wenn keine bessere Antwort kommt, wer bin ich denn, Tobi, dazu sagen, ja, hat's eine gute Idee, aber es hat einfach nicht besser
als nicht.
Also Markus hat noch eine Möglichkeit, ein noch besseres Bauteil zu finden.
Bing.
Ja.
Der Prozessor?
Du hast noch eine Chance zu präzisieren. Was meinst du genau?
Der Grafikprozessor.
Ich sage jetzt mal die Antwort. Die PlayStation 2 CPU hat 300 MHz und 128 Bit. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Der PlayStation 2 Input-Output-Prozessor hat 33 MHz und 32 Bit. Also ein Zehntel der Geschwindigkeit und ein Viertel der Bitbusbreite. Der Input-Output-Prozessor, der nichts anderes tut, als die Controller-Eingaben zu verarbeiten. Und das war die CPU der PlayStation 1. Voll degradiert auf der PlayStation 2.
Krass.
Und da würde ich sagen, Tobi, mit dem Laufwerk hast du natürlich eine gute Idee gehabt. Was soll ich denn da hier gemein sein und sagen, hier DVD-Laufwerk, CD-Laufwerk, Abwärtskompatibilität dadurch gesichert. Es passt eigentlich alles.
Ach, von der Warte. Ich wollte gerade sagen, was hat das miteinander zu tun? Aber ja, okay. Ja,
es ist schon die beste Antwort und keine falsche Antwort.
Aber dann könntest du auch sagen, warum ist denn die Xbox 360 nicht abwärtskompatibel zur PlayStation 1? Hat ja auch beides ein Laufwerk. Aber okay, gib Tobi den Punkt.
Ich gebe Tobi einen Punkt. Da wollen wir mal nicht so sein.
Was der Quizmaster sagt, ne?
Genau.
Das nimmst du gerade so leidend hin.
Was der Schiri sagt, stimmt. Frage Nummer 6. Es gab von Marvel als zweiten Schritt in die Welt der Videospiele die drei Grafik-/Text-Adventure-Hybride namens Quest Probe aus den Jahren 84 und 85. In dieser Trilogie war der Protagonist des ersten Teils Hulk. Im zweiten Teil ist es Spider-Man.
Oh toll, dass ich die kenne.
Von wem handelt der dritte Teil?
Oh Mann, Alter, die beiden hätte ich gewusst.
Piep. Tobi.
Das ist natürlich Thor.
Schade. Bing.
Markus.
Ich sag mal Captain America.
Ich glaube, es war ein Captain America Teil geplant, aber der wurde abgesagt.
Ah, okay.
Ich sage, es ist Iron Man.
Ich hätte es schön gefunden, aber es waren
Daredevil,
Human Torch and The Thing.
Wow.
Dann ist es nicht ein Charakter, nein, dann sind es mehrere Charaktere, aber von einer Vierertruppe, von denen man nicht alle nennt. Ja, okay, gut.
Mann, Alter.
Aber kein Wunder, dass danach die Trilogie endete und man gesagt hat, ja,
lass mich. Nie das von gehört.
Nee, hab ich auch noch nie gehört.
Ich hätte halt Spider-Man und Hulk gewusst, das ist so schade.
Das ist wirklich gemein. Also die Fragen waren wohl etwas zu.
Wenn du beim nächsten Mal unsicher bist, sag einfach Laufwerk. Gibt's noch.
Es war zu rabbit-holig bisher, aber wir können noch tiefer graben, vielleicht kommen wir am anderen Ende der Welt raus. Frage Nummer 7. Wessen Ermordung soll im Grafik-Adventure Hollywood Monsters von Pendulo Studios aus dem Jahr 1997 aufgeklärt werden?
Wie genau muss das sein? Reicht Berufsgruppe oder muss es ein Name sein?
Es ist schon ein Charakter, eine Person, eine bestimmte.
Wie heißt das Spiel?
Hollywood Monsters.
Da wurde jemand ermordet.
Ja.
In Hollywood.
Ich kenne Spieler da überhaupt nicht.
In Hollywood.
Ja.
Ein Spiel, das von Monstern handelt, wurde ein Monstermord begangen.
Bing. Graf Dracula?
Markus hat gebingt und nannte Graf Dracula. Ich sage,
Oh, Shazoom.
Sebo.
Der Wolfman.
Piep. Tobi, deine Chance.
Frankenstein.
Also nachdem ich schon einen Punkt halb geschenkt habe, muss ich jetzt den halben Punkt, den du bekämst, auch wieder wegnehmen, Tobi.
Aber warum? Frankensteins Monster.
Monster. Ach so. Frankenstein ist der Erschaffer und sein Monster heißt Frankensteins Monster.
Genau. Okay. Dann ist es wieder ausgeglichen. Das ist der Mord an Frankensteins Monster. In einer alternativen Realität werden die Monster der goldenen Ära Hollywoods von den tatsächlichen Monstern dargestellt. Im Laufe der Ermittlungen tritt man mit dem unsichtbaren Mann, Graf Dracula und der Mumie in Kontakt und bereist dafür beispielsweise Transsilvanien und Ägypten.
Ich hoffe, die haben erzählt, wie lange sie gebraucht haben, unsichtbaren Mann zu animieren. Ah, ja, verdammt.
Den Zeitraum könntest du ja schätzen. Oder wir schätzen was anderes bei der Schätzfrage, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und zwar möchte ich wissen, wie viele Schaltkreise hat der MOS 6502? Das ist das CPU-Vorbild für den 6510 im C64 und den Rico 2A03 im NES. Hm. Also wir haben so ein bisschen eingegrenzt, in welcher Zeit das ist, wie viele Bit die Systeme hatten.
Wie viele Schaltkreise hat er im Schnitt so ein Computer?
Ja,
drei?
Gute Frage.
Was, 75 was? Millionen? Ich weiß es nicht.
Ich habe auch keine Ahnung.
Nach dem Maßstab bewegt man sich.
12?
Ich hatte auch gar keine Ahnung.
Das ist echt, boah.
Aber deswegen ist ja eine Schätzfrage. Ihr könnt einfach wild herumschätzen.
Und bei mir ging es ja noch einigermaßen. Ne? Wenigstens die 70er, das habt ihr alle richtig gewusst. Alter Schwede.
24 Millionen?
Wie viele Schaltkreise hat was genau der M...
Der MOS 6502.
Was ist das? Ist das ein Computer?
Das ist eine CPU.
Ach, okay.
Okay, ich habe eingeloggt. Ich bin echt gespannt auf die Dimension.
Ich habe eine Zahl aufgeschrieben.
Kann sich jemand dran erinnern, wie das damals mit Steve Jobs und mit dem Woz so war, als es darum ging, was war das, Pong-Automaten oder so herzustellen?
Ja,
und
ja,
so
versucht, dunkel.
Schaltkreise und so, möglichst wenig und Prämie und so. Dann hat man... Ein Ausgangspunkt. So, dann Tobi.
Es sind auf jeden Fall 8.
8 Schaltkreise.
Ja.
Das ist eine wunderschöne Zahl mit vielen Rundungen. Sie ist mindestens ästhetisch. Wir überprüfen nachher die Richtigkeit. Markus.
Ich habe 40, ich habe keine Ahnung.
Zweistellig? Sebo, ich bin gespannt.
Ja. Ihr habt 3764.
Die Technik pro Seite.
764 hast du gesagt.
Ja, ich wollte erst 13.000 schreiben, dann dachte ich, die anderen nehmen schon so 50.000, wenn es weniger ist, bin ich nah dran.
Richtige Experten hier.
Also, gut, dass wir vorhin geklärt haben, dass man überbieten darf, sonst wärst du mit 3764 raus gewesen. Und Markus wäre mit 40 am nächsten dran gewesen an 3510. Aber ihr
nicht.
Dürft überbieten und damit ist Sebo erstaunlich nah dran.
Der erstaunliche Sebo.
Der erstaunliche Sebo.
Das ist mein geheimes Technikwissen. Ich wollte nur so dumm tun.
Alter Schwede.
Du hast natürlich irgendwelche Bonus-Schaltkreise, die irgendwie spätere Versionen noch hatten, mit reingerechnet.
Add-on-Schaltkreise.
Add-on-Schaltkreise von Climax.
Ah, schön.
Ja, nach diesen viel zu verqueren, seltsamen, eigenartigen Fragen, lasst uns mal ein bisschen zurücklehnen und etwas Musik lauschen. Erzählt mir doch, aus welchem Spiel ihr das kennen könntet, was jetzt auf die Ohren gelegt wird.
War's das schon?
Das war's schon.
Nochmal bitte.
Shazoom? Ist das Balloon Kid?
Sebo sagt Shazoom und Balloon Kid und ich sage Nedo. Möchte noch jemand seine Chance wahrnehmen? Tobi zum Beispiel.
Da ich gar keine Idee habe, aber vielleicht hat Sebo ja so eine Eingebung gehabt und nur vergessen, dass Balloon Kid nur auf dem Gameboy gab.
Das war doch Gameboy-Musik.
Und das ist nicht, ich meine, das ist vom NES und dann könnte es Balloon Fight gewesen sein.
Wir kommen dem Ganzen näher, aber es reicht noch nicht.
Dann mehr Ballonspiele familiär.
Bing. Ich frage mal.
Markus,
ja? Ich habe gar keine Ahnung. Ich sag Ice Climber.
Ah, ihr kreist so drumherum. Leider.
Aber das stimmt, es klingt nach Ice Climber, nach dem Screen, wo es den Berg hochgeht am Anfang. Ja,
ja, also ich als Rennspiel-Fan habe anscheinend so einen Hang dazu, immer wieder Rennspielsachen. Es ist aus dem Streckenauswahlbildschirm von
Excitebike.
Excitebike.
Ah, okay.
Da kommt die späte Einsicht.
Ich wollte auch eigentlich Excitebike sagen.
Natürlich. Und ich meinte auch Excitebike.
Seht ihr, wie Tobi und Markus bald das T-Shirt anheben und ein Excitebike-Tattoo zeigen, als Beweis, dass sie es schon immer gemeint haben und schon immer wussten.
Für mich klang das wie ein Gameboy.
Aber für mich klang es auch wie ein Gameboy.
Wenig Erfahrung mit dem NES, muss ich sagen.
So, dann kommen wir auf die Zielgerade meiner Runde. Lausche auf.
Ganz geil, aber nope. Keine Ahnung.
Shazoom?
Sebo.
War das Choo-Choo Rocket?
Was war das? Oh,
Mann. So ein Dreamcast-Spiel, wo man so Raketen steuert. Das war eins der ersten. Es klang so schön japanisch, war quer und gleichzeitig so arcadig, verhallt. Da hätte ich gedacht, das ist so 100 Pro. Weirde Musik, das muss aus Choo-Choo Rocket sein.
Das tut mir leid.
Schade.
Das war eine schöne Idee, aber nein.
Bing.
Markus.
Ich hab auch keine Ahnung, aber Sebo hat mich auf eine Idee gebracht. Power Stone?
Leider nein.
Tobi. Nee, bei mir hat sich's ausgepiept. Keine Ahnung.
Es muss ja ein Rennspiel sein, wenn du auf die Endspur. Ja, aber, ja.
Ich als Rennspielfan und man kommt auf die Zielgerade und die letzte Strecke ist die Rainbow Road in Super Mario Kart. Okay.
Siehste, ich habe überlegt, ob ich Super Mario Kart Musik nehme und habe gedacht, ich habe keine Erinnerung an die Musik aus Super Mario Kart.
So wenig. Aber so isoliert hört man die auch so selten, ne? Also wenn man die im Spiel hört, dann gibt es so viele Geräusche und Soundeffekte.
Ja. Oh Mann. Okay, ich bin dafür, dass Philippe nie wieder Quizmaster macht.
Wie, das waren noch mega coole Fragen. Also ich fand, das war alles super voll interessant.
Ja, aber super geizig. Also
ja, das war sehr geizig.
Da ist leider nicht so viel bei rumgekommen. Das tut mir leid.
Ich glaube, ich habe null gemacht.
Tatsächlich. Ich versuche mal einen Punktestand herzustellen. Wir sind bei 4 für Markus. Philippe ist immer noch bei 5. Wie hat der das denn gemacht? Und Tobi hat jetzt 3 Punkte, stetig. Nein, doch. Ah, doch, ja. 3 Punkte. Und Sebo hat sich auf insgesamt 6 Punkte gesteigert.
Wow, dann darf ich ja die nächste Runde. Da muss ich mir mal schnell noch was ausdenken.
Tja, dann ist Tobi jetzt wohl dran.
Ja, bei dem Geiz möchte ich jetzt so großzügig sein, die letzte Host-Runde hier intern an Tobi weiterzugeben. Tobi.
Ja, ich nehme mal Platz hier im Quizmaster-Pult. Sehr bequem hier. Ich wünschte, ich könnte an der Runde teilnehmen, dann würde ich ordentlich Punkte machen. Aber so ist das im Leben eines Quizmasters.
I feel you.
Okay, seid ihr bereit?
Auf jeden.
Dann gehen wir los in die erste Runde. Ich beginne natürlich auch mit der ersten Multiple-Choice-Frage und die lautet folgendermaßen. Und zwar, wie heißen die beiden Protagonisten aus der beliebten Spielereihe Double Dragon? Antwort 1, Willy und Bobby. Antwort 2, Billy und Johnny. Antwort 3, Mike und Jack. Oder Antwort 4, Billy und Jimmy.
Was war Antwort 2?
Ich wiederhole nochmal. Antwort 1, Willy und Bobby. Antwort 2, Billy und Johnny. Antwort 3, Mike und Jack. Antwort 4, Billy und Jimmy.
Also hat sich tatsächlich ein Billy gedoppelt.
Ja, das ist auch gemein, weil ich wusste auch, was? Ich wusste was. Ich muss echt lernen, meine Klappe zu halten.
Also ich habe eingeloggt.
Ja, ich habe auch eingeloggt.
Alle eingeloggt?
Mhm.
Ja. Okay. Dann beginnen wir mit Sebo. Was hast du denn eingeloggt?
Ich wusste, dass einer der beiden Billy heißt. Ja, cool, er sagt Billy, das ist easy, den nehme ich das mit Billy. Das war jetzt ein reines Gerate. Ich glaube, 4 ist richtig. Ich glaube, es sind Billy und Johnny und nicht Billy und Jimmy. Aber ich weiß es nicht.
Markus. Ich weiß auch, dass einer Billy heißt. Ich glaube auch, dass es Jimmy ist und nicht Johnny.
Okay.
Sweep the leg, Johnny, hast du vielleicht gedacht, als du dir die Antwort ausgedacht hast. Also 4.
Und Philippe?
Ich bin drauf reingefallen. Ich dachte, Billy und Johnny, das passt großartig mit Billy Boy den Kondom und Johnny dem große Wort für... Nein, Billy und Johnny klingt nach sehr schönen amerikanischen Namen, die man sich so ausgedacht hat für so ein Spiel. Ich bin bei 2.
Somit bekommen Markus und Sebo einen Punkt. Nice. Tatsächlich waren es Billy und Jimmy. Philippe geht leider leer aus.
Er hat ja schon ganz schön viele Punkte. Also wenn wir ehrlich sein. Ja,
das stimmt. Das sagt der Richtige hier.
Was? Das ist mein erstes Mal.
Für meine Verhältnisse habe ich viele Punkte, das stimmt.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wir bleiben bei unseren neuen gewonnenen Freunden Billy und Jimmy und fragen uns, wie die beiden Freunde denn mit Nachnamen heißen. Heißen sie möglicherweise, so wie in Antwort 1 niedergeschrieben, Storm? Oder womöglich heißen sie, wie in Antwort 2 niedergeschrieben, Long. Oder tragen sie den Namen, der sich in Antwort 3 verbirgt, Wong. Oder hören sie auf den Nachnamen Lee.
Billy Lee.
Nochmal, Wing, Wang, Wong.
Also der Nachname der beiden Protagonisten aus Double Dragon, Billy und Jimmy. 1, Storm. 2, Long. Antwort Nummer 3, Wong. Oder Antwort Nummer 4, Lee.
Ich habe geloggt.
Ich auch?
Mhm. Alle eingeloggt?
Ja.
Okay. Markus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Lee ist.
Mhm. Philippe.
In meiner Ahnungslosigkeit habe ich Antwort C genommen, aber die existiert nicht, also nehme ich 3.
Okay.
Sebo, Wrong, hast du gesagt?
Ich dachte auch, es wäre Lee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist Storm. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Werbung damals was gelesen von den Gebrüdern Storm, aber vielleicht, ich weiß nicht. Also, auch weil es so ein amerikanisches Spiel ist. Aber es ist ja kein amerikanisches Spiel.
Nee, ist es nicht.
Nee, ist es nicht, ne?
Aber, die bekannten Gebrüder Storm.
Ja, ich sag, das sind die Stormies.
Ja, Philippe liegt leider wrong mit seinem Wong. Auch Sebo, leider muss es auch bei deinem Wunsch bleiben, Storm. Heißen die beiden leider auch nicht. Lee tatsächlich, Markus.
Ah Mensch, hätte ich mal auf eine Intuition gehört, das hatte ich als erstes da stehen. Und ich dachte, nein, das
ja, da hat es mir so einfach. Da hat es mir wirklich geholfen, dass ich die letzten Tage sehr viel Double Dragon Gaiden gespielt habe.
Ah, stimmt.
Ja, ja, ich habe auch gedacht, das sind alles Fragen von Markus, der gerade sich mit Double Dragon beschäftigt.
Billy hätte ich gewusst, Jimmy vielleicht. Lee hätte ich definitiv nicht gewusst, der hätte ich raten müssen. Aber jetzt weiß ich's.
Na gut. Dann geht's weiter, es wird so ein bisschen popkulturell und zwar, wie heißt das Gemäuer, auf dem Indiana Jones Vater Henry in Indiana Jones 3 festgehalten wird? Ist das Antwort 1 Schloss Braunwald oder ist das Antwort 2 Burg Brauneck? Ist das Antwort 3 Schloss Brunwald oder ist das Antwort 4 Schloss Braunstein? Antwort 1 Schloss Braunwald. Warten. Zweitens, Burg Brauneck. Antwort 3, Schloss Brunwald. Oder Antwort 4, Schloss Braunstein. Alle gelockt?
Alle gelockt.
Ich lockte. Okay.
Mhm. Wohin denn?
Philippe.
Auch da habe ich null Ahnung. Und wenn man als amerikanische Produktion schon irgendeinen deutschen Namen nimmt, dann auch einen, der deutsch klingt. Also das mit Stein am Ende, die Nummer 4.
Schloss Braunstein für Philippe. Okay.
Das klingt nach Klorückständen.
Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ich weiß, dass es Schloss Brunwald ist.
Das klingt sehr, sehr entschlossen. Sebo.
Ja, ich habe Braunwald. Ich habe die 1 genommen. Also ich wusste, es ist irgendwas mit Braun, hatte ich noch im Kopf. Aber das Ende wusste ich nicht mehr. Aber ich glaube, es ist Braunwald.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Du lagst fast richtig. Also zwischen Braunwald und Brunwald ist wirklich nur ein Buchstabe. Aber leider hat Markus recht. Es ist Schloss Brunwald.
Ist ein paar Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe.
Ich habe neulich erst den Film geguckt.
Ach, ist im Film das Gleiche? Ich dachte, im Spiel, wenn man im Spiel so viel länger in dem Schloss unterwegs ist und sich da auch prügeln muss und sich da durchfragt, dass das einfach nochmal ein anderes Setting wäre.
Als nein, nein. Och, lame. Hat den gleichen Namen. Popkulturfragen sind super, Tobi. Weiter so.
Ja, ist ja Film und Spiel, deswegen.
Ja, jetzt hör mal auf, Markus holt auf. Ich war mich gerade so sicher.
Ja,
ist gemein. Jetzt hat er dreimal nacheinander und zwei waren ja quasi für ihn gestellt schon.
Ja, ja.
Eigentlich waren alle drei für mich gestellt.
Ja, ist so.
Größte Indiana-Jones-Fan des Universums. Nein, das
ist nicht klar. Vetternwirtschaft hier ist das doch.
Knickknack. Mhm. Aber ich glaube, bei der nächsten Frage könnte es schwierig werden für dich. Wir kommen zur nächsten und letzten Frage im Bereich Multiple Choice. Und zwar in Super Mario Bros. 2 hat es Mario ausnahmsweise mal nicht mit Bowser als Endgegner zu tun. Stattdessen muss er im letzten Level gegen eine Art Kröte antreten. Wie heißt dieser Bösewicht? Ist das erstens Walt? Ist das zweitens Wart? Ist das drittens Wim? Oder ist das viertens Waigu?
Ui.
Walt, Wart, Wim, Waigu.
Gelockt.
Sag's nochmal bitte.
Erstens Walt, zweitens Wart, drittens Wim oder viertens Waigu.
Das letzte ist doch teures Rindfleisch, oder?
Das wäre Wagyu.
Ja.
Oder Kobe.
Alle gelockt?
Ja. Mhm. Ja.
Markus.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe die 3 genommen.
Der Wim.
Wim Tölke vielleicht. Vielleicht waren die große Wim Tölke-Fans. Man weiß es nicht.
Wum war ja keine Kröte, eher ein Hund. Aber egal. Philippe.
Wenn es eine warzige Kröte war, dann nehme ich die 2. Wart.
Mhm. Sebo, wen siehst du denn da als Endgegner im letzten Level?
Ja, ich habe auch die Warze am Start.
Das ist schön. Aber welche Antwort nimmst du?
Denk daran, es ist eine japanische Produktion und das R wurde da wahrscheinlich als L.
Aber es ist ja nicht wirklich, also Mario 2 gab es halt in Japan doch gar nicht. Also nicht ja, die stimmt. Lost Levels und das ist ja ein anderes Spiel eigentlich vorher gewesen.
Voll gut hergeleitet. Mhm.
Also wer sich hier für Wart entschieden hat, der hat auf jeden Fall recht. Denn die nice. Kröte heißt Wart, ist nicht nur wartzig, sondern heißt auch so.
Verdammt.
Dann kommen wir zu den Wissensfragen, a.k.a. den Buzzerfragen.
Mhm.
Ihr seid bereit?
Nicht so richtig, aber
ja. Voller Adrenalin.
Okay, also, dann geht's los mit der ersten Frage. Und zwar, welches ehrenwerte und bekannte Softwarestudio hat Altmeister Sid Meier 1982 mitbegründet?
Microprose. Ja,
das ist korrekt. Die nächste Wissensfrage lautet folgendermaßen. In Shigeru Miyamotos Werken sind immer wieder Einflüsse aus der realen Welt zu erkennen. Der Architektur welchen Landes sind die Burgen und Schlösser in seinen Spielen nachempfunden?
Bing. Deutschland?
Bestimmt, oder? Wo gibt's denn sonst Burgen und Schlösser?
Naja, in ganz Europa.
Ja, aber Japaner mögen doch Deutschland.
In England und in Frankreich. Du hast schon wieder recht, verdammt yes. Nochmal. Mann, Alter, das war so nicht geplant. Dann kommen wir auch schon zur letzten Wissensfrage. Und zwar, welcher Hersteller ist verantwortlich für die innovative Erfindung des Directional Pads, auch D-Pad Zirp. Genannt?
Welcher Hersteller?
Ja.
Nintendo.
Ja, das ist korrekt.
Hm.
Ja, so schnell geht das. Schon alle Wissensfragen durch. Dann haben wir noch eine Schätzfrage, bevor wir in die Musik abtauchen. Und zwar, wir bleiben bei Nintendo und dort gibt es in der Super Mario Variante auf dem Game Boy, Super Mario Land, Gegner. Viele Gegner. Wie viele genau?
Okay, also unterschiedliche Gegnertypen, nicht wie viele Gegner im ganzen Spiel sind.
Genau, genau, genau.
Okay, nicht, dass mir das jetzt groß helfen würde, weil ich keine Ahnung habe.
Obergegner mitgezählt?
Mhm. Alle ordentlich geschätzt?
Ordentlich weiß ich nicht. Geschätzt, ja.
Kräftig okay. Geschätzt.
Dann erzähl doch mal.
Ich habe 55 genommen.
What the fuck?
Wieso hast du auch 55?
Nein, das sind viel zu viele meiner Meinung nach.
Sebo, dann weih uns doch mal ein.
Ich habe 14. Ich glaube, es gab auch in der Anleitung, gab es auch Bilder der Gegner. Und das hat ungefähr zwei Seiten gefüllt. Und
da hätten nicht 55 Gegner draufgepasst. Ja, okay, da kannst du natürlich recht haben.
Und ich glaube halt, es gibt pro Level 2 bis maximal 3 verschiedene Gegnertypen und dann den Obergegner. Und so viele Level gibt es nicht.
Ja, okay, ja, ja.
Also, aber das ist ja auch nur eine Idee. Ich hatte erst 16 da stehen, aber jetzt habe ich mich für 14 entschieden.
Philippe, was für eine Idee hast du denn?
29.
Da geht das Pünktchen an die zirpende Grille. Philippe hat recht. Beziehungsweise ist am nächsten dran. 30 sind es tatsächlich.
Echt? Krass. Doch so viele?
Krass, so viele.
Verdammt. Ja. Oh, ich war mir so, ich klang auch so überzeugt, fand ich.
Du kannst sehr überzeugt, das mich überzeugt.
Aber auch genau die Hälfte oder fast genau die Hälfte gewählt. Verdammt. Nicht schlecht. Dann geht's weiter. Wir sind mit den Fragen schon fast durch. Auf in den Musikteil. Und da spiele ich euch was vor und möchte gerne wissen, zu welchem Spiel mag dieses Stück gehören?
Shazoom. Shazoom, Shazoom. Das ist Bubble ist das.
Ja.
Ja. Das will ich jedes Mal nehmen, ich denke, das ist zu einfach.
Okay, das war krass.
Bubble Bobble habe ich mit Klaas jeden Tag gespielt. Also das wirklich, ich bin rüber und wir haben immer versucht, das Spiel zu spielen auf dem Atari.
Ich habe das noch nie gespielt, habe noch nie Bubble Bobble gespielt, aber ich kenne die Musik trotzdem. Ja. Die ist super bekannt.
Das war sehr gut, Sebo. Krass. Ist
ja, richtig gut. Richtig gut.
Dann können wir direkt ein zweites Stück starten. Ich hoffe, es dauert ein bisschen länger.
Shazoom. Zelda.
Ja.
Kommt da noch was?
Zelda? Nicht Zelda allgemein, so, das ist doch das Zelda-Theme, das ist doch in jedem Spiel gleich.
In Zelda 2 Adventure
ja,
Link ist okay, es komplett anders.
Ja, okay, Zelda 2 klingt ist aber wie Mario 2. Ja.
Okay, du meinst welches Spiel genau?
Zelda 1 dann halt fürs NES.
Das können wir gelten lassen. Ja, The Legend of Zelda vom NES, das ist okay.
Ich habe tatsächlich überlegt, das auch zu nehmen, weil es richtig geiler Track ist.
Ja. Ja, was für eine Runde. Es tut ein bisschen weh, aber ich verlese trotzdem nochmal so einen Zwischenstand. Unsere Runde führt an Sebo diesmal mit ganzen 10 Punkten.
Party hard.
Dicht gefolgt, sehr dicht gefolgt von Markus mit 9 Punkten. Mhm.
Deine Runde war super, danke dafür.
Philippe schließt auf mit sagenhaften 8 Punkten. Und mit stolzen 3 Punkten bilde ich jetzt das Rücklicht, aber habe noch Zeit, um aufzuholen.
Du konntest ja eben gerade auch nicht antworten, ne? Du hast ja gerade selber die Frage gestellt. Aber
hätte ich in dieser Runde gedurft. Mhm. Ja, und wie Sebo vorhin angekündigt hat, kommen wir jetzt schon zur letzten Runde. Und das ist eine besondere Runde, eine Überraschungsrunde, denn die ist voll mit Gästen, oder?
Genau, und dann kommen wir jetzt zu unserer Bonusrunde. Dafür haben wir uns einige mehr oder weniger bekannte Köpfe aus der Retro-Spiele-Welt rangeholt und sie gebeten, für uns noch ein paar Fragen einzusprechen, damit wir sie in unserem Quiz beantworten können. Und ja, auf die Fragen sind wir alle überhaupt gar nicht vorbereitet. Natürlich haben wir vorher nicht reingehört, um nicht zu cheaten. Und wir beginnen mit Gunnar Lott von Stay Forever, der uns gleich 2 Fragen und natürlich auch die Antworten eingesprochen hat. Wir werden uns die Fragen jetzt zusammen anhören. Dann darf jeder antworten und hinterher gucken wir mal, wie viel wir von Gunnars Fragen denn wirklich beantworten konnten. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los und lassen Gunnar zu Wort kommen.
Hallo, liebe Hörer von Ewig Gestern, hier ist Gunnar von Stay Forever und ich habe natürlich eine Frage für euch. Merkt auf! Der Gründer von Atari, Nolan K. Bushnell, hat neben Atari noch andere Firmen gegründet. Welche der folgenden Firmen ist keine Bushnell-Gründung?
Gunnar hat uns die Antworten schriftlich zukommen lassen.
Aus Gründen wahrscheinlich.
Aus Gründen. Die lese ich dann nochmal vor und zwar Antwort 1, Anti-Aging Games, eine Firma, die Leuten über 35 helfen will, mit stimulierenden Games gesund zu bleiben. Antwort 2, Modal VR, ein professionelles Virtual Reality System zum Training von Sicherheitskräften. Antwort 3, Retrospace, eine Plattform für das Vermieten von Arcade-Spielen für Museen, Firmen und Veranstaltungen. Nummer 4, Chuck E. Cheese's, eine Pizzakette, bei der Restaurant mit einem Spielzeuggeschäft oder einer Arcade kombiniert werden sollten.
Okay.
Also das war Anti-Aging?
Ja.
Anti-Aging Games. Will wir Leuten über 35 helfen, mit stimulierenden Games gesund zu bleiben? Modal VR, ein professionelles Virtual Reality System zum Training von Sicherheitskräften. Retrospace, eine Plattform für Vermieten von Arcade-Spielen für Museen, Firmen und Veranstaltungen. Und Nummer 4, Chuck E. Cheese, eine Pizzakette, bei der die Restaurants mit einem Spielzeuggeschäft und einer Arcade kombiniert werden.
Boah, alter Schwede, das ist meine Frage.
Habt ihr Ideen? Also so richtige Ideen?
Nein, ach so. Ich habe überhaupt keine Idee. Ich finde das total schwer. Ich weiß, eine Sache davon gibt es. Alles andere kenne ich gar nicht. Aber selbst wenn es das alles gibt, also ich weiß es ja nicht, vielleicht, wenn es alles gibt, hatte er eins davon einfach nicht gegründet. Kann ja, ja auch genau, sein. Genau, genau, ja. Die Frage ist, was hat er nicht gegründet? Das heißt ja nicht, was gibt es davon nicht? Also finde ich total schwer, die Frage. Ich habe keine Ahnung.
Okay, ich logge trotzdem was ein.
Ja, ich habe auch schon eingeloggt.
Finde ich eine total einfache Frage, weil ich einfach nur eine Zahl von 1 bis 4 aufschreiben muss und alles andere ist mir egal, weil ich keine Ahnung habe.
Na, Tobi, du musst jetzt, ne?
Ich muss.
Du bist unter
Zugzwang. Ich muss abliefern. Aber ich habe immerhin schon mal eingeloggt.
Also ich auch. Ich kenne eine der Firmen auf jeden Fall, von der habe ich schon gehört. Beim Rest bin ich auch hilflos.
Na komm, log ein, komm. Gunnar würde jetzt sagen, 5, 4,
Was logge ich denn da?
2, 1,
dann
logge ich 0.
3 logge ich.
So.
Okay, also, dann 3, das ist Retrospace, eine Plattform für Mieten von Arcade-Spielen für Museen, Firmen und Veranstaltungen.
Okay.
Alles, ja, weil alles andere irgendwie so was mit Menschen zu tun hat. Und das nicht so. Keine Ahnung.
Okay.
Tobi, was hast du genommen?
Ich habe die erste Antwort gelockt.
Anti-Aging Games?
Ja, ich kann irgendwie Nolan Bushnell nicht so richtig mit Healthcare und solchen Dingen verbinden. Also, keine Ahnung, es ist geraten.
Okay, Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch die 1 genommen, einfach weil ich Anti-Aging so aus dem Beauty-Bereich, also das ist so, ja klar, kann sein, dass es damals halt noch nicht der Fall war und vielleicht Anti-Aging nur im Deutschen, es gibt ja so englische Begriffe, die nur im Deutschen halt, ne, Handy ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe trotzdem die 1 genommen.
Vielleicht ist es ja auch eine neue Gründung, ne? Kann ja auch in den letzten Jahren.
Ja klar, kann auch die in den letzten Jahren sein, obwohl dann wird man es erst recht nicht Anti-Aging nehmen, wenn der Begriff da auch in Amerika irgendwie ein Begriff ist. Chuck E. Cheese kenne ich übrigens als einziges.
Kurzum, ich habe die 1.
Du hast auch die 1. Also wir haben dreimal Anti-Aging, ich sage Retrospace, Chuck E. Cheese hätte ich auch gekannt. Mal gucken, was Gunnar sagt.
Chuck E. Cheese's Modal VR und Anti-Aging Games gibt es wirklich und der Co-Founder ist Nolan Bushnell. Retrospace, eine Plattform für das Vermieten von Arcade-Spielen, das habe ich frei erfunden.
Der hat sich das doch vorher angehört.
Obwohl, er war ja bei uns auf dem Drive, wir hätten uns alle anhören können.
Ich habe es mir angehört.
Trotzdem Trottel. Mal gucken, wie es mit Frage 2 ist.
Ich wollte es nicht zu offensichtlich machen.
Dann gucken wir mal in Gunnars zweite Frage rein.
Hey, hier ist nochmal Gunnar. Ich habe eine Frage für euch, die ein bisschen schwerer ist. Wie viele der 35 Text-Adventures von Infocom spielen im Zork-Universum?
Wow, da machen wir aber keine Wissensfrage draus, das machen wir schätzen, oder?
Natürlich, schätzen
ja, oder?
Also ich würde auch sagen, wer am nächsten dran ist.
Sehr, sehr gut.
Ja, okay. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Text-Adventures.
Hat er nur von Text-Adventures gesprochen?
35 Text-Adventures, wie viele davon spielen im Zork-Universum?
Weil es gibt ja auch spätere Zork-Spiele, die mit Full-Motion-Video gemacht sind, sowas, Return to Zork und sowas. Die dann
ich glaube,
ja
es geht nur um Text-Adventures.
Nur die, ja, okay, ich weiß auch nicht, ob die vielleicht nicht von Infocom rausgekommen sind dann.
Du kannst es einfach aufschreiben.
Okay.
Komm, erzähl euch weiter.
Sebos Zunge ist locker.
Die müssen nicht alle Zork, er hat gesagt im Zork-Universum.
Ja, er hat im Zork-Universum gesagt.
Ach so, dann muss es ja nicht unbedingt Zork sein.
Muss nicht Sorg heißen, muss nur in dem Universum spielen.
Na gut, dann rate ich die folgende Zahl. Okay, gut. Philippe, hast du auch eine Zahl geraten?
Ich habe die Zahl 31 geraten.
Ui.
Okay.
Ich finde es eine sehr formschöne Primzahl.
Du kennst Infocom nicht?
Nein.
Okay.
Alles klar. Ich habe deren Telefonnummer-Auskunft noch nie in Anspruch genommen.
Okay, also Philippe sagt wie viel?
31.
Alter Schwede.
31. Okay. Tobi, was glaubst du denn?
Ich habe die Zahl alle genommen.
Du hast auch keine Ahnung, wer Infocom ist, ne? Das kann doch nicht mal
sein, Leute. Kein Schimmer. Aber okay. Alle dachte ich, klingt gut.
Markus, du hast hoffentlich schon mal was von Infocom gehört, eine der wichtigsten Spielefirmen.
Ich habe natürlich schon mal was von Infocom gehört. Ich habe aber keine Ahnung von Text-Adventures.
Auch nicht, okay.
Ich habe noch nie ein Text-Adventure gespielt und werde wohl auch niemals ein Text-Adventure spielen, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe mal die Zahl 4 genommen.
4, okay. Dann bist du nah an meiner Antwort. Ich habe gesagt, es sind wahrscheinlich 6. Infocom ist eine super bekannte, die haben hier die Lurking Horror ist von Infocom und das Verantwortliche Galaxis-Spiel ist von Infocom und diverse andere Spiele. Ich habe auch kein einziges davon gespielt, denn ich war zu klein für Text-Adventures, als das in war.
Ich bin immer noch zu klein für Text-Adventures.
Und zu englisch unkundig. Aber mal gucken, was Gunnar sagt, also ja, wer am nächsten dran ist.
Im Zork-Universum spielen die folgenden Spiele: Zork 0, Zork 1, Zork 2, Zork 3, Beyond Zork, Enchanter, Sorcerer, Spellbreaker und Wishbringer. Man zählt normalerweise auch noch Starcross, Planetfall und Stationfall dazu, weil in den letzten drei genannten Spielen Grues vorkommen, diese Monster im Dunkeln, die nur im Zork-Universum vorhanden sind. Also müssen das auch Zork-Universum-Spiele sein. Also die richtige Antwort ist 12. Ich würde auch 9 akzeptieren.
Das ist schön. Gut, dass wir nicht gesagt haben, dass es eine Wissensfrage ist.
Ja, wir setzen uns jetzt. Was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Oh, hallo Gunnar, nein,
Wissens. Ich finde, dann habe ich ja. Ja, aber dann habe ich ja mit 6 noch am nächsten dran
gegeben. Ja, du warst am nächsten dran. Ja.
Gut. Vielen Dank an dieser Stelle an Gunnar und seine Fragen, die genau unsere Expertise treffen.
Nicht. Und zwar von hinten durch die Brust ins Auge.
Aber ich habe Glück gehabt, würde ich sagen, mit
meiner Auf jeden Worten. Fall.
Viele liebe Grüße zurück an Stay Forever. Und ja, wen haben wir denn als nächstes auf unserer Liste?
Als nächstes haben wir hier den Hans Ippisch. Hans ist langjähriger Chefredakteur bei der Amiga Games gewesen, im Computec Verlag. Mit dem haben wir auch mal eine Amiga-Sprechstunde gemeinsam gemacht. Mhm.
Seine allererste Ausgabe haben wir gemeinsam besprochen.
Auch der hat uns eine Frage zugesendet, die wir natürlich noch nicht kennen. Und ich würde sagen, wir hören mal rein.
Hallo miteinander, mein Name ist Hans Ippisch. Ich möchte zunächst einmal zur 100. Ausgabe vom Ewig Gestern Podcast gratulieren. Tobias, Markus, Philippe, Sebo, eine großartige Leistung, wunderbar. Es ist echt toll, dass ihr die Schätze von gestern so ehrt und am Leben erhaltet. Wir können nicht ewig im Gestern leben, leider, aber ab und zu im Gestern verweilen ist auch wunderbar. Also in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass die alten Sachen hier so gewürdigt werden. So, es wurde mir gesagt, ich soll auch noch ein Rätsel hier aufgeben. Und zwar fällt mir Folgendes ein. Mein allererstes Spiel, das indiziert worden ist, was ich mit 16 gemacht habe, 1986, da hatte ich ein Vorbild für den ersten Level zumindest, weil ich das sehr gerne gespielt habe. Und ich höre die Musik auch heute noch gerne. Die Musik zu diesem Spiel kam von Rob Hubbard. Ja, und die Frage wäre jetzt, welches Spiel war das? Kleiner Tipp, es war eine Spielhallenumsetzung und auf dem C64 war das besonders beliebt. Dann hoffe ich mal, dass ihr das Rätsel lösen könnt. Ist eigentlich nicht so schwierig. Rob Hubbard war einer meiner Lieblingsmusiker. Neben Chris natürlich, mit dem ich ja heute noch gerne zusammenarbeite. In diesem Sinne, auf die nächsten 100 Ausgaben von Ewig Gestern und wir sehen und hören uns. Ciao.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe eine grobe Idee.
Ich habe ja kein C64 gehabt. Das ist für mich überhaupt nicht, aber gut, ich schreibe jetzt was auf.
Rob Hubbard macht fantastische Musik. Ich habe ja eine Zeit lang ganz viel C64 und so Sid-Musik gehört, als ich angefangen habe, so elektronische Musik nachzuhören. Da stößt man natürlich auf Rob Hubbard. Hm. Okay, haben alle eine Antwort aufgeschrieben? Okay, ja. Dann starten wir wieder mit Philippe. Philippe, was glaubst du denn, welches Spiel hier gemeint sein könnte?
Ich habe Centipede aufgeschrieben, weil Human Centipede die Fortsetzung ja auch ganz furchtbar war. Ich habe so keine Ahnung.
Okay,
aber ich, das war eine schöne Erklärung.
Also unfassbar gut, aber ich glaube, Centipede war nie indiziert. Okay, Markus, welches indizierte Spiel hast du dir ausgesucht?
Ich habe River Raid aufgeschrieben.
Sehr schön.
Da weiß ich zumindest, dass es indiziert war, verrückterweise, wenn man sich das heute anguckt.
Ja, ja. Okay, du hast River Raid aufgeschrieben. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe Blue Max aufgeschrieben.
Ich möchte, glaube ich, auch Blue Max sagen. Ich habe auch River Raid gedacht und ich habe auch Blue Max in diesem gleichen Zeit. Ich habe auch echt keine Ahnung, deswegen entscheide ich mich für Blue Max. So.
Okay, dann hören wir mal rein, was der Hans meint, von was er sich da hat inspirieren lassen.
So, hier kommt nun die Lösung. Das Spiel, um das es geht, ist natürlich Commando von Capcom. Es wurde 1985 in der Spielhalle veröffentlicht, kam auch sehr zügig für den C64 und es ereilte ein Schicksal, das andere Spiele auch ereilte. Es wurde indiziert. In Deutschland kam dann unter dem Namen Space Invasion nochmal raus. Ja, und tatsächlich habe ich Commando damals geliebt und das war auch die Inspiration für Soldier, für den ersten Level. Die anderen Level waren dann ein bisschen anders, aber neben Blue Max ist Commando eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Schöne Zeit noch und wir hören uns.
Schön, dass wir Blue Max mit dabei hatten.
Ja, gemein. Also Blue Max, ich meine das irgendwie mal aus seinem Munde gehört zu haben. Aber scheinbar nicht im richtigen Zusammenhang.
Hat er ja da gerade auch gesagt, ja, dass es eines seiner Lieblingsspiele ist. Wahrscheinlich in dem Zusammenhang in irgendeiner Form.
Mal wieder, jetzt wo er sagt, Commando, ich habe den Track ja tatsächlich mal in unserer Musikfolge dabei gehabt von Rob Hubbard. Und ich meine auch in dem Zusammenhang über Soldier gesprochen zu haben, dass sie dann das Ganze nochmal in so ein Weltraumsetting verlagert haben, um dieser Indizierung zu entgehen.
Ja, kann sein.
Aber Mist, bin ich nicht drauf gekommen. Ich bin irgendwie echt auf Blumex hängen geblieben.
Also war eine Schätzfrage und der am nächsten dran war, der kriegt einen Punkt, ne?
Genau.
Also meine Antwort fängt mit C an, so wie Kommando, und hat drei Silben in der Aussprache.
Ach man. Kommando ist das wie Ikari Warriors?
Ja.
Okay, gut, dann habe ich eine Idee, was.
Sei es drum, wie Hans sagen würde.
Okay, also vielen Dank, Hans, dass wir quasi alle keine Idee hatten, worum es ging, aber doch irgendwie nah dran waren und immerhin ein Spiel genannt haben, das du auch genannt hast.
Ja.
Als nächstes kommt Manuel Fritsch von Insat Moin. Ganz viele liebe Grüße an Manu. Bei Insat Moin war ich früher ein bisschen tätig und war oft zu Gast und habe über, keine Ahnung, Pokémon gesprochen, also Detektiv Pikachu. Da habe ich tatsächlich Bücher besprochen, und zwar ein paar von den Bitbit-Books und aber auch ein paar andere, die sich mit Computerspielen beschäftigen, und viele obskure japanische Videospiele. Und ja, vielen lieben Dank an Manu für deine Fragen. Wir sind gespannt, was wir bei dir wissen müssen, und hören jetzt mal rein.
Hallo, liebes Rateteam von Ewig Gestern. Hier ist der Manu. Ich bin Podcaster bei Insat Moin, einem nahezu fast täglichen Spiele-Podcast. Liebe Grüße an Sebo, der war ja schon oft und gerne zu Gast, ein gern gesehener Gast. Und er hat mich gebeten, eine Frage für euch vorzubereiten, die sehr alt ist. Da ich auch sehr alt bin, passt es ja gut. Und meine Frage wäre, wisst ihr, wie Peach, also wie Prinzessin Peach zuerst hieß? Also was war der Originalname von Prinzessin Peach, bevor sie als Peach bekannt wurde?
Gibt es keine Antwortmöglichkeit?
Nee, ist eine
Schätzfrage. Scheiße.
Okay, ich habe eine Idee, aber die ist wahrscheinlich falsch.
Ich habe dieselbe Idee.
Irgendwie gibt's auch noch eine andere Prinzessin. Wie heißt die denn nochmal? Das finden wir gleich alles raus, weil die habe ich nämlich aufgeschrieben. Aber starten wir doch mit Markus. Markus, was glaubst du denn, die gute Peach, wie hieß die früher?
Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass es irgendeine andere Prinzessin gibt, die einen anderen Namen hat. Der Name fällt mir aber nicht ein. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ist mir der Name Sandy durch den Kopf geschossen. Also habe ich den aufgeschrieben.
Okay, also deine Antwort ist Sandy.
Ja, meine Antwort ist Sandy.
Alles klar, Tobi, was wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin nicht ganz bei Sandy, aber immerhin habe ich bis zu Daisy geschafft.
Ach, Daisy, ja.
Also, Daisy. Das ist ja die Prinzessin aus Super Mario Land vom Game Boy. Da heißt sie aus irgendwelchen Gründen Daisy.
Vielleicht genau aus den Gründen.
Möglicherweise. Ich bin gespannt.
Mhm. Und Philippe, was hast du aufgeschrieben?
Ich glaube, sie hieß mal Toadstool. Und ganz am Anfang hieß sie aber Olivia Öl, weil das ja ein Popeye-Spiel war. Mhm, und zwischendurch, als es dann das Franchise war, hieß sie Pauline.
Ah, okay.
Alter Schwede, ey, Philippe, du haust aber auch manchmal Sachen raus, ne? Chapeau, ich zieh meine Mütze vor dir und fall auf die Knie. Wenn das richtig war, ansonsten habe ich ganz schön viel überzeugenden Quatsch erzählt.
Ja. Also, Toadstool, wenn jetzt, wo du so sagst, denk mir, ja, stimmt, verdammt, Toadstool. Ich habe natürlich auch Daisy aufgeschrieben, weil, aber ich glaube, Daisy, Rosaria und Peach existieren alle nebeneinander und nicht in...
Ja, mittlerweile
Union. Ja. Und mal gucken, wer hier recht hat, ich glaube ja, Philippe.
Vielleicht auch ich.
Ja, oder Sandy.
Sandy.
Future Manu hier. Ich glaube, ihr habt die Antwort bestimmt gewusst. Princess Toadstool ist die richtige Antwort. Auch nicht zu verwechseln mit Pauline. Pauline war vielleicht die Ursprungsdame, die zusammen mit Jumpman, das war ja Marios erster Name sozusagen, dann aufgetreten ist bei Donkey Kong. Aber sie ist als Princess Toadstool erstmal in Erscheinung getreten, zumindest außerhalb Japans. Ich meine, Japanisch ist nicht so gut, aber Peach heißt sie tatsächlich erst seit Mario 64. Weiterhin viel Spaß mit dem Quiz und wir hören uns bei Insert Moin. Tschüss.
Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass sie erst seit dem N64
das
Peach heißt.
Das also hätte ich auch nicht gedacht.
Toadstool war mir auch definitiv ein Begriff.
Ja, mir auch.
Kenne ich aus der alten Super Mario Serie und auch auf dem NES wird sie, glaube ich, auch so bezeichnet. Aber ich hätte jetzt so gedacht, dass man vielleicht auf der Gameboy-Variante dann nochmal so zu den Ursprüngen zurückgekehrt hat und dass der Grund ist, warum sie dann plötzlich Daisy heißt. Aber wow, nee, das hätte ich nicht gedacht.
Trotzdem, Philippe, also nochmal, Chapeau, ne, war geil.
Ich finde auch, Philippe kriegt den Punkt, er hat ja Toadstool genannt, so.
Ja.
Also ich finde auch, das war mit dabei und ich finde schon, dass wenigstens die Kenntnis da war, finde ich, ist
technically wrong, aber
ja, nein, ich finde schon,
dass ja, finde ich auch, finde ich gut.
Das ist so das Laufwerk sozusagen. Ja. Mit den
Prinzessinnen. Ja. Pauline das Laufwerk.
Ach Mensch, ja, ich bin aber auch, ne, eigentlich hätte ich ja wissen müssen, dass Daisy Quatsch ist, aber Toadstool hatte ich nicht mehr im Kopf, erst als du es genannt hast. Und
ich habe auch noch tatsächlich an Toad gedacht. Irgendwie war Toad in meinem Kopf, aber ich bin Toadstool, die Transferleistung, das hat nicht geklappt.
Ja. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an Manu. Philippe hatte ich nicht hängen lassen. Ich hoffe, den Rest von uns hast du immer noch lieb. Und ja, viele Grüße an St. Moin und Manu. Nochmal vielen Dank für deine Frage.
Ja, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Nerdwelten sind dran. Unsere lieben Kollegen Hardy, Ben und Dan. Ben und Dan.
Wie Billy und
Jimmy.
Jimmy. Naja, fast. Vielen Dank an die Nerdwelten und hören wir uns deren Frage mal an.
Hi zusammen. Hier sind der Hardy.
Und der Ben.
Und der Daniel vom Nerdwelten-Podcast. Und natürlich wollen wir den Anlass eurer 100. Folge nutzen, um auch eine kleine Quizfrage beizusteuern. Jetzt haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und überlegt und dann, ja, wo ist das Benzin für die Kettensäge oder wie heißt Marios Bruder? Das ist alles durch Sieb durchgefallen und wir haben uns dann letztendlich auf folgende Frage geeinigt.
Ja, wir haben hier eine schöne Frage mitgebracht und zwar 1983 erschien in den Spielhallen ein Automat von Bally Midway. Ja, und eine zu dieser Zeit sehr populäre Band wurde dann in Fokus gerückt und die Fotos wurden sogar extra zu diesem Zweck digitalisiert. Es geht in dem Spiel darum, dass man ja in jedem Level ein Mitglied der Band steuert und dann das jeweilige Instrument finden muss und am Ende ja ein Live-Konzert dann gibt.
Ja, und die Instrumente, die wurden natürlich von irren Aliens gestohlen. Als ehemaliger Sänger einer Band kann ich sagen, dass das wirklich sehr nah an realen Gegebenheiten dran ist.
Ja, und die offensichtliche Frage ist natürlich, um welche Band handelt es sich hier? Da geben wir euch mal 4 Antwortmöglichkeiten vor und hören uns dann auch im Anschluss mit der Auflösung wieder. Eure Optionen sind
Antwort A, Queen.
Antwort B, Do you really want to?
Culture Club. Ich bin kurz davor, Ben.
Hurt me. Antwort C, Journey.
Oder Antwort D, Mötley Crüe.
Alter Schwede. Von 1983.
Ich habe gelockt.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, gut. Haben alle eingeloggt. Ja. Auch Tobias.
Auch Tobias.
Tobias, dann fang doch mal an. Begründe ja. deine Antwort ausführlich.
Also, und zwar, ich habe mich für Queen entschieden. Journey und Mötley Crüe habe ich gerade schon gesagt. Habe ich überhaupt keinen Deal mit. Und Culture Club weiß ich nicht. Nee, also die haben zwar...
Wieso guckst du mich denn jetzt an? Ich weiß das auch
nicht. Die haben eine A-Team-Folge gehostet, ja, okay.
Echt?
Ja, es gab eine Folge mit Boy George. Die war ganz cool eigentlich.
Okay.
Da singen dann alle kernigen Trucker am Ende Chamäleon in der Trucker-Kneipe.
Ah, witzig.
Aber ich glaube trotzdem, es war Queen.
Okay, du sagst, es ist Queen, also ja. Antwort A? Ja,
genau.
Mhm. Okay. Markus, was glaubst du denn?
Ich habe auch Queen genommen.
Echt? Oh,
krass. Ich habe überlegt, okay, welche Band war denn damals wirklich groß? Ich habe die Motley Crue Biografie gelesen und habe den Film geguckt und ich kann mich da nicht an ein Videospiel von denen erinnern und das hätten die bestimmt erwähnt, aber gut, vielleicht auch nicht. Culture Club, ja, war schon groß, aber ein Videospiel weiß ich nicht. Journey, die Mitglieder von Journey sind nicht schillernd genug, um aus den Videospielcharaktere zu machen. Also Queen. Also ich finde, einen Freddie Mercury kannst du pixeln. Gut, einen John Deacon vielleicht nicht, aber
Brian May auf jeden Fall auch.
Ja, Brian May kann man auch pixeln.
Ihr kennt Queen-Mitglieder. Okay, also, sie sagt beide Queen.
Ja.
Philippe, bist du auch Fan der Königin?
Im Grunde schon. Hatte eher das Gefühl, dass die mehr in die Fantasy-Richtung abdriften. Bei Journey habe ich gedacht, Wheel in the Sky, das passt doch zu UFOs, das könnte man doch nehmen. Nee, links dran vorbeigezogen zur zusammengewürfelten Truppe, zur Motley Crue. Einfach mal, weil die am wildesten drauf sind, dann passt diese absurde Geschichte am besten.
Okay, du sagst also die Motley Crue. Mhm. Ich sag auch Motley Crue. Ich bin aber die ganze Zeit überlegen, also meine Wahl war Journey oder Motley Crue. Queen glaube ich auf keinen Fall und Culture Club ist mir zu hippie-mäßig. Ich glaube, Motley Crue passt deswegen, weil KISS auch ein Videospiel hatten. Und deswegen glaube ich, dass alle Bands, die so ein bisschen wilder sind, gute Videospiele passen. Und ich dachte mir auch, das passt am ehesten in den Alien-Kontext. Queen klingt für mich überhaupt nicht, als ob die was mit Aliens tun würden.
Stimmt, Flash Gordon passt überhaupt nicht.
Siehst du, null Zusammenhang. Und deswegen glaube ich ganz fest an Mötley Crüe. Ich habe zwar auch nicht so genau Plan von denen. Ist das nicht die Band von dem Ex-Mann von Pamela Anderson?
Tommy Lee.
Ist der so alt schon, dass der 83 schon...
Ja, klar.
Echt?
Sind alle schon über 60.
Echt?
Ja.
Holy fuck.
Ich habe die neulich live gesehen.
Das ist natürlich... Ja gut, ich dachte nämlich, der wäre dann vielleicht so, keine Ahnung, 17 gewesen und den Zeitalter rum.
Die waren schon jung, als sie angefangen haben, aber die haben auch schon Anfang der 80er angefangen.
Ja, na gut, also ich sage, es ist die Mötley Crüe.
Übrigens, die wundern sich immer, wenn sie in Deutschland sind und die als Mötley Crüe bezeichnet werden. Und
wie heißen die denn wirklich?
Motley Crüe.
Aha. Weil sollen sie keine Ös benutzen.
Richtig.
Metal Dot halt, ne? Warum heißen sie so? Weiß ich nicht. Weil ihr Lieblingsbier Löwenbräu war.
Aha. Und Löwenbräu und Mötley Crüe heißen, sind das gleiche.
Darum haben die Metal Dots. In Löwenbräu.
Ich bin da auch nicht drin, Sebo. Ich wusste okay, das eben nicht,
was Metal Dots sind. Ich dachte, dass Metal Dots sind einfach
lustig. So wie Motorhead oder Blue Oyster Cult.
Ja, ich dachte, das Blue machen die, weil es so schön exotisch klingt.
Das sieht für Amerikaner fies aus.
Ah, okay. Na gut, mal gucken, wie fies die Antwort ist.
Also, ja. Wahrscheinlich ist es doch Culture Club. Mach's doch
nicht. Exotisch genug sind sie.
So, und da sind wir wieder. Wir hoffen, ihr hattet mit der Frage viel Spaß, habt vielleicht ein bisschen rätseln müssen. Ich hoffe jetzt nicht, dass einer von euch spontan die Antwort gleich wusste. 1983 veröffentlichte Bally Midway nämlich einen Automaten namens Journey.
Nein. Band,
die damals eine große US-Tour plante.
In den einzelnen Leveln spielt man dann Bandmitglieder, die ihre Instrumente finden müssen und die auf gepixelten Körpern ein digitalisiertes Schwarz-Weiß-Foto ihres Gesichts kleben haben.
Ja, die eingespielten Melodien sind natürlich ebenfalls aus Stücken der Band entnommen. Zum Beispiel Wheel in the Sky oder ihr wahrscheinlich bekanntestes Stück Don't Stop Believin'.
Ich
wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit Ewig Gestern und ja, hoffen auf viele weitere Folgen. Viele Grüße von den Nordwelten.
Ja, Mensch, danke Jungs. Echt vielen, vielen Dank. Ja. Das war eine ganz tolle Frage. Ich finde die richtig gut. Keiner von uns hat irgendwie, wir haben alle daneben geschossen.
Ich halte hier meinen Zettel hoch, auf dem das C durchgestrichen ist von Journey und das D dick daneben geschrieben und ärgere mich.
Wir können es nochmal aufnehmen, das weiß ja keiner.
Ja. Ah, klar. Journey macht voll Sinn wegen Osage und Reisen und sowas. Na klar, das muss schon sein.
Klar, ist das Journey. Ich meine, eine Reise.
Ja.
Journey.
Journey. Ja.
Ja. Oh Mann.
Ja. Aber eine super Frage, ganz ehrlich. Hat auch echt Spaß gemacht, drüber nachzudenken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Okay, wen haben wir denn als nächstes am Start?
Ja, als nächstes kommt der Paul Kautz von Game Not Over, auch ein ganz toller Gaming-Podcast. Der macht das ganz alleine und der hat uns wirklich viele Dateien geschickt. Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, wenn wir die zusammen puzzeln, haben wir einfach einen kompletten Podcast.
Nee, er hat auf jeden Fall alle Eventualitäten abgedeckt.
Ja, genau.
Okay, Paul, dann lass mal hören.
Hallo, liebe Leute, hier spricht der Paul von Game Not Over. Und ihr seid jetzt schon 100 Folgen alt? Ja, Wahnsinn, so alt wird doch keine Sau. Herzlichst möglichen Superglückwunsch auf Fröhlichkeits-Awesomeness. Hoch die Tassen oder vielmehr die Becher, da ich hier nur einen Kaffee habe. Auf die nächsten 4000 Folgen. Ich wünsche euch alles, alles, alles nur erdenklich Gute und Beste und Bestes-Teste.
Vielen Dank, Paul. Warum tief stapeln, wenn man 4000 Folgen machen kann?
Ja, ne? Richtig, das richtig. 4000 finde ich ist ein gutes Ziel.
That's the spirit.
Dann kommen wir nochmal zu der Frage.
Und weil ein Jubiläum umso schöner wird, je mehr man dabei gequält wird, habe ich natürlich auch noch eine Quizfrage an euch. Es geht um das Spiel Strike Commander von Origin Systems aus dem Jahr 1993. In dem spielt man ja den Anführer einer Flugstaffel namens Wildcats. Meine Frage ist nun, wie heißen eigentlich die Gegenspieler der Wildcats? Ein kleiner Tipp, der Anführer der Stinker heißt Jean-Paul Prideaux.
Ich habe keine Ahnung,
ich kenne
das Spiel nicht.
Du kennst Strike Commander nicht?
Nein.
Das ist mega.
Ich kenne es auch nicht.
Oh, Leute. Das ist wie Wing Commander, nur auf der Erde. Das ist auch von Origin.
Wir wollen das auf der Erde spielen. Im Weltraum ist doch viel geiler.
Aber du hast voll die coolen Kampfjets.
Ach, sei doch gute still. Grafik.
Ich habe Strike Commander extrem gerne
gespielt. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich weiß nicht mehr, wie die Gegner hießen. Aber offenbar waren es Franzosen.
Ich glaube, eigentlich brauchen wir da auch gar nicht groß rumzu.
Nee,
wir müssen ja eine Antwort. Also ihr müsst schon eine Antwort aufschreiben. So ist es ja.
Ich habe eine aufgeschrieben. Leider gibt es keine Punkte für Kreativität, sondern nur für Richtigkeit.
Das ist eine fiese Wissensfrage. Mann, ich habe Strike Commander so gerne gespielt. Ich habe sogar die Add-ons gehabt.
Ja, dann ist es deine Frage, Sebo. Und
ja, da war ich 14. Das ist 35 Jahre her mindestens.
Mach dich doch nicht älter, als du bist. Du siehst doch keinen Tag älter aus als 25.
Oh Mann, Alter. Ich hätte auch die Wildcats nicht mehr gewusst. Ich wusste, wie das Flugzeug aussieht. Ich kann dir das Cover sagen. Und ich habe mir letztens die Musik angehört, weil ich dachte, ich bringe die mal als Frage rein. Aber gut zu wissen, dass ihr das nie gespielt habt. Ich erinnere mich an das Cover der Powerplay, als das Spiel rauskam. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Gegner hießen.
Es geht um die Gegner, ja?
Ja, die Gegner. Es gibt die Wildcats und es gibt offenbar eine andere Flugtruppe, die offenbar aus bösartigen Franzosen besteht. Und natürlich haben die irgendeinen fiesen Namen, wie, keine Ahnung, die Blauschimmelkäse-Jungs oder sowas.
Und wie hieß der Anführer? Hast du den gemerkt?
Jean-Paul Belmondo.
Jean-Claude Van Damme.
Sicher, dass Franzosen waren? Nicht Belgier oder Kanadier?
Okay, ich habe was aufgeschrieben. Ich rate.
Ich rate natürlich auch.
Also ich rate, es sind die Le Devils.
Oh, Le Devils?
Le Devils.
Oh, mon Dieu.
Ah, Baguette.
Baguette.
Fromage.
Oh, lala, la bouche, der Mund.
Guadeloupe.
Okay, Philippe, also, was rätst du so?
Also, wenn die einen die Katzen sind und die sich spinnefeind sind mit den anderen, dann sind das die anderen die Hunde und das sind Les Chiens du Ciel, die Himmelshunde.
Alter Schwede, ey, Philippe.
Ein Mensch der Kultur.
Okay. Ja, oder der Ahnungslosigkeit und des guten Überspielens. Markus, was überspielst du denn?
Ich habe die Skulls genommen.
Les Skulls.
Franzosen und Totenköpfe, wer bringt da nicht die Verbindung zusammen?
Ja, irgendwas, vielleicht auch Black Skulls oder so, aber ich, ja.
Okay, also die Skulls sind bei dir.
Sky Skulls.
Sky Skulls, das sind Piraten. Tobi.
Das waren die Wild Eagles.
Wild Cats? Wild, nein.
Ja, doch.
Macht Sinn.
Ja. Stimmt, jetzt wo du sagst. Weiß es genauso wenig wie das andere.
Oh Mann.
Okay.
Erstmal die Antworten.
Ja, okay.
Die korrekte Antwort lautet natürlich Jackals. Die ärgsten Gegenspieler der Wildcats sind die Jackals.
Ne, Philippe, du warst nicht ganz weit weg.
Irgendwas Hundiges halt.
Schakale.
Okay. Mal gucken, was Paul dazu zu sagen hat.
Wie, habt ihr das nicht gewusst? Oh, was? Wie kann das sein? Buh, Schande über euch, teert und federt sie.
Ja, vielen Dank. Lieb von dir, Paul. Wir haben dich auch gern.
Feiert noch schön, trinkt die eine oder andere Fassbrause und bis bald mal wieder. Tschüss.
Ciao, Kakao.
Ach, ciao. Ja. Das war auch eine Frage.
Es war eine Frage, ja.
Es war herausfordernd.
Aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank, Paul. Super, super gemacht. Ich freue mich sehr.
Ja, auch ein super cooles Spiel, über das ich Bock hätte, mal zu reden. Vielleicht dann mit Paul, der ja offenbar das gespielt hat und nicht so wie meine Kollegen ja noch nicht mal weiß, was das ist. Kommen wir zu unserem nächsten Gastfragensteller und hoffentlich mal wieder jemand, der mir Punkte ins Konto bringt. Bei mir sitzt nicht so ein paar aus.
Genau, ich habe mir eigentlich von der Runde ziemlich viel versprochen.
Ja, ich auch. Easy alles.
Drei Punkten. Richie, ich zähle auf dich, denn Richie Löwenstein ist unser nächster Kandidat hier in der Bonusrunde. Richie ist langjähriger Chefredakteur des Amiga Jokers gewesen und der war ja Souffleur in meiner Lieblingsfolge, als ich über Persian Gulf Inferno gesprochen habe, beziehungsweise North Sea Inferno. Und auch der hat uns eine Frage geschickt.
Hoffentlich eine vom Amiga, aber keine von den frühen Amiga-Spielen. Da wissen wir nämlich nichts.
Hoffentlich keine Amiga-Frage.
Schauen wir mal.
Ja, schönen guten Tag, ihr Retro-Boys von ewig gestern, dem Podcast für Vergangenes und aktuell Gebliebenes. Erstmal Gratulation zur 100. Folge. Mein Name ist Richard Löwenstein vom Amiga-Joker oder aktuell der Reshoot-Reihe auf dem Amiga. Ihr habt mich freundlicherweise eingeladen, euch eine Frage fürs Quiz zu senden. Das tue ich natürlich sehr, sehr gerne, nämlich folgende zweigeteilte Frage. In den 80er Jahren war ich an der Entwicklung eines Run-and-Gun mitbeteiligt. Der Titel war Pershing Gulf Inferno. Wie lautet der Alternativtitel der Produktion und warum gibt es diesen Alternativtitel?
Geil.
Tobi hat sich verplappert.
Kriegen wir jeder einen Punkt, oder?
Weiß ich nicht. Kann den noch jeder aufschreiben?
Ich habe keine Ahnung.
Er hat ihn gerade genannt.
Ich habe ihm nicht zugehört. Ich war am Überlegen, dass es schon spät ist und dass ich bald aufstehen muss und ob wir noch lange brauchen.
Okay, die zweite, warum, ist schwierig.
Ja, die jetzt so spitz auf einen Punkt zu bringen. Ne?
Ja, genau, das meine ich. Das finde ich super schwer. Aber ich logge mal ein.
Eingeloggt.
Okay, ich muss ja irgendwas aufschreiben. Ich schreibe auf, es hieß Eastern War oder sowas.
Okay.
Okay, was habt ihr aufgeschrieben?
Ja, natürlich North Sea Inferno.
Ja, North Sea Inferno ist der Alternativtitel.
Ah, okay.
Und ich sag einfach mal, das hieß North Sea Inferno, weil die einer Indizierung oder einer Beschlagnahme entgehen wollten, weil Persien, Nahe Osten, das war natürlich in den 80ern schwieriges Thema. Also deswegen North Sea Inferno, das ist meine Begründung.
Ich habe das natürlich auch aufgeschrieben. North Sea Inferno ist der korrekte alternative Titel. Und ich habe es jetzt mal so kurz formuliert aufgeschrieben. Politisch entschärfen und Indizierung vermeiden. Also genau das, was du auch im Prinzip gesagt hast. Bisschen aufgeladen, der Begriff.
Genau.
Gulf Inferno. Und insofern wurde sich dafür North Sea Inferno entschieden.
Okay, ich habe auch Angst vor Indizierung aufgeschrieben.
Und Philippe, was hast du als Namen aufgeschrieben?
Eastern War. Ich hab doch keine Ahnung, ich habe nicht zugehört vorhin.
North Sea Inferno, weil eine prekäre politische Konnotation vermieden werden wollte.
Also im Prinzip haben wir alle das Gleiche dabei bei der Begründung.
Dann hören wir uns mal an, wie man es richtig formulieren würde.
Die Antwort lautet North Sea Inferno. Und der Grund für den Alternativtitel, den es übrigens nur in Deutschland gibt, ist schlichtweg der, dass das Spiel im November, meine ich, 1991 indiziert wurde. Und wir, also Parsec Software und meine Wenigkeit für die C64-Fassung, haben es dann minimal verändert und unter neuem Titel nochmal veröffentlicht.
Ja, okay. Also dann kriegt ihr alle 2 Punkte und ich 1.
Yes! 2 Punkte, dann habe ich schon 5.
Ja, vielen Dank, Richie, für die Frage. Vielen Dank, Tobi. Oder eigentlich müsste sich die anderen bei dir bedanken, weil ich war ja gerade abwesend geistig.
Ja, also North Sea Inferno hätte ich gewusst.
Ja, okay, dann Tobi, vielen Dank fürs Verplappern. Dummer war, dass ich mal nicht, ich habe einfach Gedanken schon in anderen Sphären.
Es ist spät. Aber wir haben auch nur noch einen Gast übrig und zwar ist das der liebe Sebastian vom Podcast Die Rückspultaste. Ein toller Podcast, der sich mit teilweise lokal gefärbten Inhalten aus dem schönen Sauerland beschäftigt, aus Lüdenscheid und Umgebung. Aber sie sprechen nicht nur über alte Zeiten in der Heimat, sondern auch gerne über alte Spiele, über Filme, über Popkulturelles. Unbedingt mal reinhören. Und auch der hat uns eine tolle Frage, also hoffentlich tolle Frage.
Ich wollte gerade da gucken.
Bestimmt der Shit.
Zugesendet, da hören wir mal rein.
Liebe Retro-Boys von Ewig Gestern, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Von mir, Sebastian, im Namen unseres Retro-Podcasts Die Rückspultaste. Seit Oktober 2019 seid ihr jetzt schon auf Sendung. Ja, man kann es kaum fassen, sie werden so schnell groß. Auf die nächsten 1000 Sendungen. Und jetzt soll ich euch noch eine Quizfrage stellen, was gar nicht so einfach ist, denn ich bin kein besonders versierter Gamer und ihr habt, glaube ich, auf diesem Sektor mehr Sachen vergessen, als ich jemals wissen werde. Und trotzdem ist eines meiner Spezialgebiete die Lucasfilm oder auch LucasArts Adventures, besonders die ganz, ganz alten davon. Und Maniac Mansion ist darunter mein Liebstes. Deswegen habe ich euch eine Maniac Mansion Frage rausgekramt. Also, haltet euch fest. In diesem verrückten Haus in Maniac Mansion, da gibt es einen Raum mit Videospielautomaten. Welchen Videospielautomaten gibt es ausschließlich in der NES-Version des Spiels? Ich gebe euch auch 4 Auswahlmöglichkeiten. A. Disco Crazy. B. Die Enemy Die. C. Video Fever. Oder D. Tuner Diver. Also, einen von diesen Automaten gibt es nur in der NES-Fassung.
Oh. Also ich bin ja ganz großer Lucas Film Games, Lucas Arts Adventure Fan. Ausgerechnet Maniac Mansion habe ich am wenigsten gespielt. Eines der wenigen, das ich auch nicht durchgespielt habe. Und dann auch noch die NES-Version.
Ich habe Maniac Mansion sehr, sehr viel gespielt. Und es war auch mein erstes Lucas Arts Adventure, das ich durchgespielt habe. Aber natürlich nicht auf dem NES, sondern auf dem C64. Insofern, boah, ich habe gehofft, es kommt die Frage, an welchem Automaten muss man spielen, um das Spiel nachher auch durchspielen zu können.
Hättest du das gewusst?
Ich meine, es hätte Meteor Mass sein müssen.
Okay. Ich hatte gehofft, es kommt die Frage, wo ist das Benzin für die Kettensäge?
Ja, ich habe Maniac Mansion gespielt und gehasst. Ich fand das ganz schrecklich, fand es sehr hässlich und mich hat das wahnsinnig gemacht, dass man Charaktere auswählen musste und nicht einfach fest, ich hasse das. Ich mag nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich verpasse was in dem Spiel und denke, ich muss es jetzt 8-mal durchspielen, damit ich jeden Dialog gelesen habe und jede Option ausprobiert habe. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Dann sind Open-World-Spiele nicht deine Welt, ne?
Doch, ich mache einfach alles. Ja, aber genau. Da muss ich ja nicht, ich mach das gerne, aber da habe ich ja einen Charakter, mit dem ich Dinge mache. Ja. Aber hier ist ja die, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, das zu erleben, wenn ich am Anfang eine Auswahl treffe, weil dann bin ich ja mit denen unterwegs und nicht mit den 5 anderen, ja, die es ja noch gab. Und das hat mich damals schon kirre gemacht.
Okay, welche Auswahl treffen wir denn hier?
Ach so. Okay, ich habe meine Rateentscheidung getroffen.
Ich nehme meinen ersten Impuls.
Ich hatte ungefähr 3 Impulse.
Und welchen hast du am Ende nachgegeben?
Das weiß ich nicht, den, an dem ich mir längst drüber nachgedacht habe, wo ich mir dachte, das klingt aber scheiße. Was ist das Harmloseste? Es ist eine Nintendo-Konsole. Welcher der Titel ist am wenigsten anstößig?
Genau das habe ich auch gedacht.
Ja, exakt das. Also darum habe ich nicht Die Enemy Die genommen.
Ja, genau. Aber was hat Tobi denn genommen, bevor
ich
wir...
Ich habe tatsächlich Die Enemy Die genommen. Aber auch, ja, ihr habt natürlich vollkommen recht, wir sind hier auf einer Nintendo-Konsole, aber an denen konnte ich mich irgendwie so gar nicht. Also alle anderen hätte ich mir da irgendwie vorstellen können. Ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Gefühl.
Okay, du meinst also, dass alle Feinde sterben. Auf Markus, jeden Fall. Was war dein Impuls?
Na, jetzt schiebst du es wieder auf die anderen. Ich hatte dich gefragt, na gut. Ich habe Disco Crazy genommen.
Ah, das war auch mein erster Gedanke.
Das war mein erster Gedanke und ich habe zwischen Disco Crazy und dem Video Fever hin und her geschwankt. Und ich habe gedacht, komm, erster Impuls, Disco Crazy.
Hatte Ed nicht irgendwie auch eine Disco-Kugel im Zimmer? Irgendwer, ich hatte das Gefühl, da gab es irgendwo eine Disco-Kugel im Spiel, oder?
Nee.
Erinnere ich mich falsch?
Ich glaube nicht. Gut, ich weiß es nicht.
Sehr verschwommene Erinnerung. Okay, Philippe, und wofür hast du dich entschieden?
Der Tuna-Diver. Okay. Auch wenn Maniac Mansion gleich schon die geistige Krankheit im Titel hat, dachte ich mir, Crazy, nee, das ist könnte anstößig sein. Oder Fever, oh Gott, noch eine Krankheit. Das ist ja ganz endgültig. Nee, dann nehmen wir was ganz, ganz Harmloses. Thunfischtaucher.
Richtig. Ich bin auch bei der harmlosen Variante. Ich habe mich auch für den Thunfischtaucher entschieden, weil ich mir am ehesten dazu ein Videospiel vorstellen kann. Taucht halt und holt Thunfische raus. So ein Angler-Taucherspiel. Mhm. Aber ich habe auch echt gar keine Ahnung. Ich habe auch wirklich nur noch fetzenhafte Erinnerungen an Maniac Mansion und hoffe einfach, dass das jetzt aus Gründen richtig ist. So.
Dann gucken wir mal.
Die richtige Lösung ist D, Tuna Diver. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zur Erklärung. Der Raum mit den Videospielautomaten ist in der NES-Fassung kleiner. Alle Räume oder viele Räume sind in der NES-Fassung kleiner. Und wo in den anderen Fassungen 6 Videospielautomaten aufgestellt stehen, gibt es in der NES-Fassung nur 5 Videospielautomaten. Und weil Nintendo darauf bedacht war, dass es sich um eine familienfreundlichere Version des Spiels handeln soll, wurden die beiden Automaten mit den gewalttätigen Titeln Die Enemy Die und auch Kill Thrill aus dem Spiel entfernt. Ja, 6 weniger 2 sind aber 4. In der NES-Fassung stehen aber 5 Automaten und man hat sich dann noch einen dazu erfunden und das ist besagter Thunfischtaucher, Tuna Diver. So, und jetzt viel Spaß beim Weiterraten und genießt noch eure Jubiläumsfolge.
Der Thunfisch war's.
Verdammt!
Ja, auch wenn ich hier so richtig, richtig verkackt habe. Vielen Dank, Sebastian.
Ja, es war eine sehr schöne Frage.
Auch. Ja, auch war schön. Finde ich auch.
Auch
ja.
So eine 4 Gerate jetzt in der letzten Runde. Das ist wenig Fachwissen jetzt hier gewesen, aber ja. So, vielen, vielen Dank an alle Fragesteller. Das ist spitzenmäßig. Wir freuen uns über die Unterstützung und hier mal eine Bonusrunde, bei der wir einfach mal alle mitraten können. Das ist ja für uns auch ein neues, frisches Gefühl.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich freue mich, dass ich endlich auch mal meine krasse Expertise hier zur Schau stellen konnte, die zu 75% aus Raten bestand. Und ja, wir haben ein Endergebnis für unsere 100. Folge. Und zwar haben wir mit 5 Punkten Tobi, herzlichen Glückwunsch. Du hast
der vierte Sieger.
Du hast in jeder Runde einen Punkt geholt und damit Konstanz bewiesen. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Und auf dem 3. Platz des Treppchens folgt Markus, der phänomenale 11 Punkte geholt hat. Markus, wie fühlst du dich damit?
Ich bin das erste Mal nicht Sieger eines Quizzes, insofern nicht so gut, aber nein, ich gönn's jedem anderen und bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. So viele Fragen und so wenig Wissen, das ist schon ein bisschen echt, das ist krass.
Dann folgt auf dem Silberplätzchen Philippe mit 12 Punkten. Philippe, wie geht es dir damit?
Eine Arschbackenbreite vor Markus, das ist mal ein Platz an der Sonne.
Okay, du siehst auch sehr strücklich und sehr, sehr warm aus gerade. Okay, und ja, dann habe ich tatsächlich bei meiner ersten Quiz-Teilnahme das Siegertreppchen erklommen und habe 14 Punkte von wie viel Fragen?
48.
Jetzt? 48, das ist also ungefähr die Hälfte richtig.
Das war nicht so richtig geil.
Da hat Hilfe Deutsch gefehlt. Ja, ich freue mich natürlich, endlich mal beim Quiz dabei gewesen zu sein. Sonst habe ich ja immer eher so im Hintergrund agiert und mir die Fragen ausgedacht. War schön, auch mal ehrlicherweise sehr viel raten zu dürfen und ein bisschen Wissen zur Sau zu stellen. Ja, das war's mit unserer 100. Folge. Wir bedanken uns schon mal bei euch, den Hörern, fürs Treue am Drücker bleiben, wie Philippe jetzt sagen würde.
Bestimmt und sagt er das auch gleich noch.
Meinst du, der sagt das
bestimmt, noch? Bestimmt.
Ich muss nach Hause.
Der grinst sich die ganze Zeit schon ein. Dann vielen Dank fürs Dranbleiben. Vielen Dank nochmal an die Einsendungen der Gäste.
Genau, wir bedanken uns bei Gunnar Lott von Steph Forever, bei Hans Ippisch, bei Manuel Fritsch von NZ Moin, bei den Nerdwelten, bei Paul von Game Not Over, bei Richie Löwenstein und bei Sebastian von der Rückspultaste. Und nicht zu vergessen natürlich Hans-Georg Pantschak, der uns mit seinem Intro vor dem Intro eine ganz, ganz große Überraschung gemacht hat. Vielen Dank dafür und ganz liebe Grüße.
Ja, und dann haben wir es mal wieder. Und wir haben es jetzt zum 100. Mal. Das möchte ich nochmal, dass wir uns das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Folgen ewig gestern.
Ja, das sind wie 3 Staffeln A-Team.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Nicht nur 3 A-Team-Staffeln, auch 4 Jahre und ja, einfach 100 Folgen.
Das sind einfach 100. Wir sind dreistellig. Ich finde, das zelebrieren wir auch noch einmal.
Habt ihr gedacht, als wir damals vor 12 Jahren damit angefangen haben, dass wir so weit kommen würden?
Lass uns das nochmal zelebrieren. Also nicht jetzt, es ist spät geworden.
Dann bin ich beruhigt.
Das machen wir nächstes Mal.
Ja, ich bin ja noch nicht ganz 100 Folgen dabei, nur, weiß ich nicht, 98 oder so. Aber vielleicht kann ich ja auch noch ein bisschen was erzählen.
Nee, das war die letzte. Das war die letzte.
Ach, das ist fuck.
Ja, Sebo, das wollten wir dir eigentlich erst off-talk. Wir wollten mit dir per WhatsApp Schluss machen.
Nur wenn ich heute gewonnen habe, es tut mir echt, aber...
Ja, sorry, also wer in der Probezeit gewinnt. Nein, wir freuen uns natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es genau gewesen ist.
Es muss ein, ich weiß, ich habe jetzt 4 Quizze gemacht und wir machen alle Jubiläen 1, bin ich seit Folge 25.
Aber wisst ihr was? Das sind alles Themen, die können wir wunderbar in so einem Rückblick nochmal besprechen.
Da setzen wir uns ans Kaminfeuer.
Ganz genau. Und
kommt ein Fisch an den Stock, den hat
ich bin müde. Ein Schwenker, so ein Cognac-Schwenker.
Ja, ja. Auf jeden.
Dicke Zigarre. Wenn er so viel Gutes widerfährt.
Ja, das ist schon
eine gute Bewertung wert.
Ja, richtig. Stimmt ja, vergessen wir. Wir freuen uns natürlich über 5 Sterne-Bewertungen auf iTunes, bei Spotify.
iTunes folgt uns auf.
Wie, es gibt kein iTunes mehr.
Apple Podcasts. Also,
Podcast heißt es. Das heißt jetzt Apple, wow.
Schon seit Ewigkeiten.
Ich benutze halt keine i-Produkte.
Ich auch nicht, aber man weiß das halt.
Ja, und ich glaube, wir haben es ja auch schon 1-2 Mal erwähnt, wo man uns finden und bewerten kann. Ich mache hier mal weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Kommentiert gerne auf unserer Website www.ewiggestern.de, wie es euch gefallen hat. Das interessiert uns natürlich auch immer. Ihr könnt aber auch natürlich über Twitter oder X, Instagram oder Facebook mit uns in Kontakt treten. Und jetzt gebe ich mal ab, denn ich glaube, der Felipe wollte noch was sagen.
Also, Lob, Anregung, Kritik lesen wir immer gerne. Wir halten gerne den Kontakt zu euch, aber das nächste Mal wieder in 2 Wochen. Bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Bis dann, ciao. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ja, hi Markus, hier ist Tobi. Wie sieht denn das eigentlich aus? Haben wir irgendwelche Grüße zur 100. bekommen?
Grüße? Also du meinst Plural? Ja, hatten wir im Podcast, ne? Die Megastar-Podcaster, die uns mit Fragen gelöchert haben. Davon ab, ja, immerhin einen. Aber dem danken wir ganz besonders.
Hallo, lieber Ewig-Gestern-Podcast, hier ist der Gregor von unter anderem Dinge von Interesse. Ja, wenn ein Podcast, der auch noch in meiner geliebten Landeshauptstadt ansässig ist, danach ruft, dass man ihm einen Audiogruß schickt, dann mache ich das doch gerne, zumal es eure 100. Folge ist. Das ist krass, 100 Folgen, es gibt so viele Podcasts, die nicht mal eine zweistellige Zahl schaffen. Also wirklich von meiner Seite aus wünsche ich euch alles, alles Gute, viel Spaß weiterhin dabei und auf weitere tolle Folgen. Ich höre euch auch noch gar nicht so lange. Auf Twitter folge ich euch schon eine Weile, meine ich. Aber gehört habe ich euch mit, bin gekommen mit der Emanuel-Folge. Ja. Sowohl als Hörer wie auch als, das ist ein anderes Thema. Ich kam mit der Emanuel-Folge und ich blieb dann wegen Street Fighter. Und seitdem bin ich dabei an Bord. Ich bin nicht so der Retro-Gamer, aber sonst so Filmbesprechungen und solche Sachen, da bin ich immer sehr gern dabei. Ich höre euch gerne zu. Und ja, und da wünsche ich mir noch weitere Folgen von euch. Und ganz viel Spaß und alles Gute und auf die nächsten 100 Folgen. Und ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, Großfrequenzen geschlossen.